Morgen. Hier ist der Doppelpass am Sonntag aus München, wie immer aus dem Airport Hilton. Schön, dass Sie alle dabei sind. Wir haben eine Menge zu besprechen. Der Dopa nach dem Klassiker, nach Bayern BVB. Und die anderen Themen haben Sie auch gesehen und da kommen sogar noch ein paar dazu. Aber wir wollen gleich reinstarten mit unserem ersten Gast, Europameister 96, deutscher Meister mit dem FC Bayern. Sehr meinungsstark, deshalb ideal für den Dopa nach dem Klassiker. Hier ist Markus Babbel. Hallo. Dass du mal wieder da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Wie fandest du das Spiel gestern?
Sehr unterhaltsam. Ja? Sehr kurzweilig, sehr unterhaltsam. Zwei verschiedene Halbzeiten. Einmal Bayern sehr dominant und dann hat die Dortmunder doch etwas mehr Mut gefunden und dann haben sie schon auch Parole geboten.
Weil wir eine ganze Menge zu besprechen haben über dieses Spiel mit dir und weiteren Gästen, die ich jetzt vorstellen darf. Herzlich willkommen, Felix Groß. Servus. Außerdem Moderator, Autor, Podcaster Micky Beisenherz. Herzlich willkommen in München. Auch dem Chefreporter der Bild, Tobi Altscheffel. Hallo Tobi.
Guten Morgen.
Und natürlich unser Dopa-Experte Stefan Effenberg. Hallo Stefan. Und die Frage der Woche, die bringt Ruth Hofmann und die dreht sich auch um dieses Spiel, um eine Person, die bei Dortmund ist, vielleicht zu den Bayern geht. Erstmal hallo Ruth Hofmann.
Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Ja, das stimmt genau, Flo. Wir befassen uns mit der Zukunft von Nico Schlotterbeck, auch wenn der BVB verloren hat. Er selbst hat den Abend ganz gut für sich nutzen können und hat gezeigt, warum er gerade so hoch gehandelt wird. Unter anderem mit dieser wunderschönen Grätsche gegen Michael Olise. Außerdem war er der BVB-Spieler, der am häufigsten am Ball war und er hat sich voll reingehängt, wie man das von ihm aktuell kennt. Er zögert ja noch mit einer Vertragsverlängerung beim BVB. Die Bayern sind interessiert. Die Frage der Woche ist allerdings, braucht der FC Bayern Nico Schlotterbeck überhaupt, sagen sie? Ja, er ist eine notwendige Verstärkung oder nein, die Bayern sind bestens aufgestellt. Sie brauchen ihn eigentlich gar nicht. 01379 011 011. Wir freuen uns wie immer auf Ihre Antworten zur Frage der Woche.
Ja, also bitte gerne teilnehmen und Ihre Meinung dalassen. Und bevor wir jetzt hier thematisch beginnen, erst das Wichtigste. Inkasso. Felix, du hast Schulden bei dem jungen Mann da drüben, weil ihr gewettet habt.
Gleich nicht mehr.
Gleich nicht mehr? Nee. Das hört sich gut an. Ja. Also, muss man noch mal erzählen, bei der EM, ne, habt ihr gewettet, ich weiß gar nicht mehr, was der Inhalt war. Weißt du es noch, Stefan?
Ja.
Sag mal.
Er hat sich getraut zu sagen, dass Deutschland nicht Europameister wird.
Und du hast auf Deutschland gesetzt.
Ja, wir kennen den Ausgang, ne?
Ja, genau. Und ihr habt um eine relevante Summe gewettet, nämlich 1.000 Euro. Hast du die dabei?
Habe ich dabei. Passt leider nicht ins Phrasenschwein, deswegen würde ich sie Effe persönlich geben.
Oh, das ist gefährlich.
Einmal.
Wow. Da hast du aber wirklich, also...
Ja, ich habe extra ein paar kleine Fünfer mit reingelegt.
Damit keine Effe, fortlaufenden Nummern und so weiter.
Damit Effe nochmal
nachziehen kann. Stichwort Geldwäschegesetz.
Ja, genau. Also ich lege es mal hier hin. Ja, und
ich glaube, er war 8-mal am Geldautomaten. Ja.
Was in München?
Sparbuch.
In München ist das doch Kleingeld, oder?
Ja, so, viel.
Ich meine, München kenne.
Ja, genau. Okay, also das haben wir erledigt. Das heißt, wir sind jetzt fein miteinander und können loslegen. Und zwar mit diesem Spiel, was wir gestern hier gesehen haben in der Allianz Arena. Und mal wieder, Philipp Strube, hat ein Mann besonders überragt. Harry Kane.
Harry Kane applaudiert den Fans, doch eigentlich gebührt ihm der ganze Applaus. Bayerns Tormaschine ist gegen Dortmund überall auf dem Platz zu finden. Seinen Hauptauftrag erledigt Kane in der 22. Minute. Nach einem Eckball trifft der Engländer per Kopf zur Führung. Sein 104. Treffer im 107. Spiel für die Bayern. 74 Tore hat er nun in 70 Bundesligaspielen gemacht. Konstanz in den Leistungen zu zeigen, ist immer schön. Ich bin in einer tollen Form. Ich bin froh, dass ich dem Team mit einem weiteren Tor helfen konnte. Kane hilft in diesem Topspiel gleich an mehreren Stellen. Vor dem 2:0 von Olise spielt er in bester Quarterback-Manier diesen überragenden Diagonalpass auf Luis Diaz. Nur einer von vielen. Der Rest ist dann die pure Bayern-Überzeugung in Person von Olise. Vor einer Chance von Diaz direkt am Anfang des Spiels glänzt er außerdem durch dieses Dribbling am eigenen 16er. On top verteidigt der Stürmer seinen eigenen Strafraum noch wie ein Defensivspieler. Aktuell trägt Kane dieses Team auf seinen Schultern. Er schießt Tore, er bereitet sie vor und er verhindert sie. Wir fragen, sehen wir aktuell den komplettesten Kane aller Zeiten?
Stefan, ja, wie gut ist dieser Harry Kane gerade?
Ich glaube, für einen Neuner wirklich das höchste Level, was man spielen kann. Ne, auch gestern in dem Spiel hat die 6 gespielt, die 8 gespielt, die 10, weniger die 9 eigentlich, war aber trotzdem wieder erfolgreich. Das ist unfassbar. Auch wie er für das Team wirklich arbeitet und dafür gebührt ihm wirklich einen großen Respekt auch innerhalb der Mannschaft. Dadurch gewinnst du Standing. Außergewöhnlich. Ihn sollte man nicht nur als Neuner bezeichnen oder als Torjäger oder Torschütze, sondern wirklich, er deckt ja viele Facetten ab. Das ist wirklich unglaublich.
Und Markus, für eine Mannschaft, wenn du da einen hast, der so vorweg geht, ist das ja auch inspirierend, oder?
Absolut. Und was auch für den FC Bayern, es geht ja darum, Vertragsverlängerung. Vielleicht reicht ja irgendwann die Spritzigkeit nicht mehr ganz für vorne drin. Aber du kannst den ja blind ins Mittelfeld stellen, weil der hat ja gefühlt einen V12-Motor und spielt sowohl defensiv überragend, aber eben auch mit dieser Qualität nach vorne. Also das ist schon bemerkenswert.
Tobi, was hat er für ein Standing in der Mannschaft? Also wie wichtig ist er?
Gut, man muss sich ja nur ansehen, wie Joshua Kimmich ihn gefeiert hat nach dieser Grätsche und ein höheres Standing als Kane kann ein Spieler in der Mannschaft nicht haben, wenn er der beste Torschütze ist und trotzdem für die Mannschaft so viel arbeitet. Und Thema Vertragsverlängerung, ja, es wird irgendwann auf die Bayern zukommen, weil bei Kane, der Nachteil ist eben mehr oder weniger ein Vorteil. Es ging immer darum, er ist nicht der Athletischste, er ist nicht der Schnellste, aber für die Spielweise, die er hat, jetzt gerade, wenn er als Zehner, als Achter spielt, braucht er das ja gar nicht. Und er hat jetzt bis 27 Vertrag, seine Ausstiegsklausel läuft bis 31. Januar. Ich glaube, die Bayern werden warten, bis diese Klausel verstrichen ist. Ansonsten ist er noch ein bisschen teurer, als er eh schon ist. Und dann auf ihn zugehen und schauen, dass sie nochmal um ein Jahr auf jeden Fall verlängern.
Ja, das würde absolut Sinn machen. Also seine Fähigkeiten vom Punkt haben wir hinlänglich besprochen. Er ist im Abschluss mega stark mit dem rechten, mit dem linken Fuß, Kopfball stark auch. Und Felix, er schlägt Pässe. Wir haben gestern ein bisschen drauf geschaut, was der für Diagonalbälle spielt. Vollspann, wie das eigentlich nur irgendwie also jemand wie zum Beispiel dein Bruder oder Stefan kann. Ja?
Ja, das ist das eine. Ich glaube, das ist auch nicht neu. Was für mich noch ein wichtiges Thema ist, diese Identifikation, die ja Fans mit Spielern haben. Und da geht ein Thomas Müller weg letztes Jahr, wo sich viele Sorgen gemacht hat. Wer ist jetzt noch da? Ist ein Kimmich da? Ist ein Neuer da? Aber du brauchst als Bayern natürlich mehr Alpha-Tiere. Und jetzt haben sie mit Harry Kane jemanden, wo, glaube ich, jeder sich mit identifizieren kann von den Fans. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, mit ihm zu verlängern. Er wird natürlich älter, ist klar. Aber du brauchst diese Figur, du brauchst diese Person, wo die Fans das Gefühl haben, der haut alles rein. Und dafür ist er, glaube ich, auch eminent wichtig.
Wie findest du denn eigentlich?
Naja, die Konkurrenz hat ja gelacht, als sie für 100 Millionen den uralten Harry Kane verpflichtet haben. Jetzt mittlerweile stellen wir fest, die haben halt einfach 3 Spieler zum Preis für einen gekriegt und 33 Millionen für einen, der verteidigt wie Markus Babbel, 33 Millionen für einen, der Pässe schlägt wie Effe und 33 Millionen für einen, der trifft wie Harry Kane, ist am Ende zusammengerechnet dann doch vergleichsweise günstig. Also ich Sack und Asche, ich recke mein Haupt in Demut.
Warst du nicht so überzeugt?
Ja, ist halt doch eine Menge Geld, ne? Am Anfang dachte man, das ist nur so eine Art Prestigewechsel, um zu sagen, der FC Bayern ist in der Lage, einen Harry Kane in die Bundesliga zu holen. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, der sportliche Wert ist absolut gegeben und die Identifikation halt eben auch. Also es ist schon, da muss man dann doch auch mal der Konkurrenz sagen, ja, ist schon okay.
Sie hatten ja dieses Loch nach Lewandowski, ne? Da hatten sie halt ein Vakuum und das mussten sie füllen. Und da sind sie auf Harry Kane gekommen. Ich weiß, dass viele gesagt haben, wow, 100 Millionen, das ist schon eine Menge Holz. Aber das rechnet sich bei so einem Spieler immer relativ schnell. Und ich glaube, jetzt hat er Woche für Woche und Spiel für Spiel bewiesen, dass er das auf jeden Fall wert ist.
Ja, und wir dachten ja in erster Linie, es kommt nur ein Torjäger, also nur ein Lewandowski-Ersatz.
Und was er bringt, Strecker, ne?
Was er bringt, ist viel mehr. Und der Jan-Christian Dresen hat gestern nach dem Spiel noch gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass er von Jahr zu Jahr noch besser wird, dann wäre er wahrscheinlich noch teurer gewesen. Also da haben wir fast noch ein Schnäppchen gemacht mit den 100 Millionen. Und es ist eine Erfolgsstory, kann man nicht anders sagen. Und es ist eben nicht nur der Torjäger Kane.
Also wir haben ja gerade das zweite Tor gesehen der Bayern, wo dieser Diagonalball kam. Ich habe das schon mal angesprochen. Stefan, er hat ein paar andere Dinger da auch noch geschlagen. Das ist ja eine außergewöhnliche Fähigkeit. Außerdem macht er unheimlich viele Meter. Ich habe mal geschaut, kumuliert. Er läuft nur Leimer mehr in der Bayern-Mannschaft als Harry Kane. Kann er denn dieses Niveau ein ganzes Jahr so durchspielen oder braucht der auch mal irgendwann Phasen, wo der sich mal ein bisschen schont? Weil März, April, da wird es ja interessant. Ne?
Wird er mit Sicherheit in so eine Phase mal reinkommen, dann bleibt er halt vorne als Neuner und die anderen arbeiten wiederum für ihn. Die Bälle, die er spielt, sind wirklich eigentlich eines Sechsers oder defensiven zentralen Mittelfeldspieler. Aber den Raum zu erkennen, also das ist ja mal das Erste, den Ball spielen, danach ist das Zweite. Vorher musst du ja den Raum erkennen, so wie bei dem Pass zu Diaz, wo dann das 2-0 fällt. Das musst du halt sehen und dann musst du den Ball genau da reinkriegen. Das ist schon für einen Neuner wirklich außergewöhnlich.
Und wie machst du das, wenn du gegen so einen spielst eigentlich, ja? Der sich dann so fallen lässt? Ich meine, das hat ja Niko Kovac auch gesagt, das war für die total schwer, weil sie eigentlich durchdecken wollten, aber so weit hinten wie der ist, das machst du dann als Innenverteidiger nicht. Also wie spielst du gegen einen Harry Kane?
Das ist das große Problem. Zu unserer Zeit hast du halt gesagt, okay,
Jens Heremis, du verfolgst den bis auf die Toilette.
Genau.
Ja.
Dann wäre es für den Harry auch ein bisschen schwieriger geworden. Aber so in dieser Raumdeckung ist es natürlich für ihn auch ein Traum, weil, wie Stefan ja richtig sagt, er erkennt die Räume, wo er reingehen muss. Er weiß, wo er sich die Bälle dann eben auch abholen muss, um sich der Bewachung dann auch zu entziehen, um dann auch seine Qualitäten auf den Platz zu bekommen. Und das zeigt einfach, dass das ein brutal intelligenter Spieler ist. Und darüber hinaus will ich noch sagen, das ist ja auch für die Bundesliga sensationell. Weil wir sagen immer, die Premier League ist die größte Liga, die es gibt. Und jeder große Spieler müsste eigentlich in der Premier League spielen. Aber sie verfolgen ja auch einen Harry Kane. Warum geht der zu Bayern? Und sie sehen, der wird jedes Jahr besser bei den Bayern. Ja? Und hat ja auch in der Nationalmannschaft auch wieder zwei Tore gemacht, hat ähnlich gespielt wie bei Bayern. Und das ist ja auch für die Liga an sich ist es natürlich sensationell, dass so ein Spieler...
Meinst du, Haaland kommt zurück zu Dortmund?
Ja, weiß. Also es ist ja nicht so,
dass... schlecht, oder?
Dass Bayern München natürlich auch in der Lage ist, das gewisse Gehalt auch zu bezahlen.
Ja, ja.
Das ist auch klar. Aber es ist trotz alledem, sie sehen, hey, du kannst natürlich auch in dem Alter noch besser werden.
Und wenn wir über den Wert von dem Harry Kane sprechen, also der Wert in Toren bemessen und so weiter, in Traumpässen bemessen, ja. Aber die Dortmunder, die einen super Lauf hatten, stellen ihre komplette Taktik um mit einem defensiven Mehr. Auch weil sie wissen, dass Kane sich fallen lässt und ihn damit einbremsen wollen. Und nach dem Spiel sagt der Niko Kovac, ja, das, was der Kane gemacht hat in der ersten Halbzeit, konnten wir nicht gut darauf reagieren. Also du machst ihnen ihre Aufstellung kaputt und spielst trotzdem noch so, dass sie ihn nicht stoppen können.
Aber das Problem für den Gegner ist ja auch, da spielen ja noch 10 andere, die relativ gut sind. Also wenn Harry Kane,
bei Bayern,
wenn Harry Kane einen Raum frei macht, dann sind auch genug gute Spieler noch da, die das auch erkennen und den Raum dann belaufen, dass er diese Bälle spielen kann. Und das passt halt aktuell bei den Bayern sehr gut zusammen.
Aber wenn Kompany jetzt künftig so aufstellt wie im Spiel gestern, dann wird ja Uli Hoeneß nervös, weil dann macht der Jackson ja doch 40 Spiele.
Dann muss er ihn kaufen.
Dann muss er ihn ja doch kaufen.
Ja, mal schauen. Aber wir gucken noch mal auf eine Szene, Stefan, die auch noch mal eine Qualität von Harry Kane verdeutlicht. Da geht es um die Ballannahme, Mitnahme. Also hier, wie er sich da in einer Bewegung am Gegenspieler vorbeiarbeitet, das ist ja auch bärenstark.
Sehr sauber, sehr sauber.
Ja.
Aber wenn du das natürlich jeden Tag trainierst und auch diese Technik dann hast, er hat ja nicht nur die Schusstechnik beim Elfmeter oder bei den langen Bällen.
Aber guck mal, das ist ja...
Sondern auch bei dieser in einer...
Zack.
Ja, genau. Also dieses Flüssige auch und sofort in die Bewegung nach vorne zu gehen. Aber man muss aber auch sagen, also wie lange ist er jetzt bei Bayern München? So, unterm Strich steht eine Meisterschaft.
Ja.
Sein Ziel ist natürlich die Champions League. Und daran wirst du unterm Strich dann auch ein Stück weit gemessen. Also wir huldigen und feiern ihn auch völlig zu Recht, Woche für Woche, mehr oder weniger. Aber sein großes Ziel ist natürlich die Champions League.
Aber so wie er spielt, spielt er wirklich schon auch seit Jahren. Das muss man ja auch sagen. Tottenham hat da auch keine Titel geholt. Aber er ist ja trotzdem, er macht ja nichts Neues. Ich glaube, uns fällt das jetzt wieder noch mehr auf, weil jetzt macht er unendlich viele Tore. Ich glaube, was hat er, 20 Tore in 13 Spielen?
Nee.
Aber dieses, wie er spielt, also so hat er auch schon in Tottenham gespielt. Jetzt hat er noch bessere Mitspieler. Jetzt kommt das also
vielleicht. Bist noch du da sicher? Weil ich finde...
Ja, ich habe auch Länderspiele von ihm gesehen, auch vor ein paar Jahren.
Wo er sich auch so tief immer fallen lässt.
Ja.
Ich finde jetzt auch sein, also auch zur letzten Saison hat sich das aus meiner Wahrnehmung ein bisschen verändert, aber ich habe es jetzt nicht empirisch untersucht, wie du vielleicht.
Ja, du hast jetzt einen Musiala, der fehlt, der vielleicht diese auffällige Rolle da auf der Position auch dann noch hatte. Müller ist weg, also
vielleicht fällt
uns deswegen uns das jetzt auch mehr auf, aber ich finde das Spiel schon länger so.
Okay. Es gibt halt jetzt einen Jackson im Kader, der auch als Neun vorne drin spielen kann, wo er immer spielen musste und er kann deswegen weiter zurückgehen. Und diese eine Szene von ihm, die Szene jetzt eben war beeindruckend in der ersten Halbzeit, als er am eigenen Strafraum zwei Spieler ausspielt, mit der Sohle zurückzieht und jeder im Stadion dachte, glaube ich, oh Gott, was macht er da? Am Ende war das mehr Messi als Kane, wie er das gelöst hat und bereitet mit einem Pass dann eine Diaz-Chance.
Die da meinst du, ne?
Genau die meine ich, ja. Das war schon, war für mich eigentlich die beste Szene von Kane in dem Spiel mit dem Pass vor dem zweiten Tor und Spielmacher, sag ich. Ich habe mich bei uns in der Sportbild ein bisschen darüber aufgeregt, dass er bei der Wahl beim Ballon d'Or auf Platz 13 gelandet ist. Ich sage, weil er halt so normal ist, weil er normal spricht, weil er normal aussieht, weil er keine Neymar-Frisur hat oder was auch immer. Also von der Spielstärke her, klar fehlen ihm die Titel international im letzten Jahr, aber was willst du besser machen als Kane?
Ja. Das wird halt immer mitbewertet da bei dieser Ballon. Bin ich sowieso nicht so überzeugt, dass das immer dann wirklich das wiedergibt, wie die Leute stehen im Ranking
international. Also nach dem letzten Titelträger Dembélé war ich wirklich überrascht. Ich dachte, das war ja ein gutes halbes Jahr und das reicht dann, also finde ich bemerkenswert.
Ja, aber wer stimmt das ab?
Ach, aber ich nicht. Also ich bin auch Journalist. Ja,
aber dann haben wir doch schon die Antwort darauf.
Danke, Stefan.
Ja, bitte.
Ist er möglicherweise mehr Schein als Sein gefragt?
Oh, endlich.
So, ich dachte, oder?
Endlich.
Muss ja mal was passieren.
Ja. Also, du fandst diese Szene am eigenen 16er aus der ersten Hälfte am besten.
Ja.
Die Pässe haben wir besprochen, das Tor haben wir besprochen, beziehungsweise haben wir im Hinterkopf, schauen wir uns gleich noch an. Aber ich fand die hier irgendwie auch ziemlich genial. In der zweiten Hälfte nochmal eine Grätsche hinten am eigenen 16er.
Da ist mein Verteidigerherz aufgeblüht.
Ja, ne? Ja.
Also, weil das wäre eine brandgefährliche Situation gewesen, weil der trifft den richtig gut. Die war so klar, die Grätsche. Also der Bellingham geht danach zu ihm hin und gratuliert ihm mehr oder weniger dazu. Wann kommt das vor?
Durch so eine Situation verdient er von seinen Mitspielern so viel Respekt.
Ja. Und bei deiner Aktion,
dass er mitarbeitet, wirklich nach hinten.
Ja. Und bei deiner Aktion, Tobi, da habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Ich sag, was macht er jetzt? Also, da ist mal als Verteidiger das Herz kurz mal in die Hose gerutscht.
Am eigenen 16er.
Ja,
aber da hat er wieder diese Physis, sich eben auch gegen die zwei dann durchzusetzen. Ja. Und dass er stabil bleibt.
Ja.
Ne?
Ja, absolut.
Auch noch. Aber was du sagst, so den Respekt der Mitspieler, den spürt man auch bei einer Aussage von Manuel Neuer über Harry Kane. Der ist wie immer sehr sachlich, aber inhaltlich genau das, was du gesagt hast.
Wir sprechen natürlich fast jede Woche über ihn. Trotzdem Harry Kane, 400. Pflichtspieltor auf Clubebene, jetzt auch schon siebter Treffer in Folge. Gefühl kann er aber auch alle Positionen spielen, oder?
Ja, und auch treffen, wie er will. Also jetzt hat er ein Kopfballtor gemacht, trifft mit rechts, mit links und vom Punkt auch natürlich. Er ist wirklich elementar wichtig für uns als Spieler, nicht nur als Torschütze, sondern er ärgert sehr viel, hilft hinten aus und das ist auch ganz wichtig, dass er defensiv im Verbund mitarbeitet und das hat man oft gesehen.
Soweit also Manuel Neuer über die Wichtigkeit von Harry Kane. Viel diskutiert wurde über sein Tor.
Brandheiß diskutiert wird präsentiert von EI Electronics, Deutschlands Nummer 1 für Rauchmelder.
Hätte man dieses Tor, Stefan, aus deiner Sicht zurückpfeifen müssen, weil er Serhou Guirassy geschoben hat?
Also für mich ist ein Push da und er steht hinter Guirassy. Und wenn du zu so einem Zweikampf in der Luft gehst, ich glaube, Markus weiß das am besten, weil er war Verteidiger, und du gibst dem Spieler in dieser Situation, wo er abhebt, diesen einen leichten Schubs, hat er keine Chance mehr, an den Ball zu kommen. Das ist hier der Fall. Von daher hätte man das abpfeifen können, ja.
Können oder müssen?
Ja, eigentlich müssen.
Also du hättest gesagt, okay, das ist mit
ja, Match, weil ja? Wir haben ja vorhin auch noch zwei, drei andere Situationen in dem Spiel beurteilt, wo er hat laufen lassen beziehungsweise hat abgepfiffen für etwas, was passiert ist im Mittelfeld, was bei weitem nicht so ein Kontakt war. Nur das ist ja direkte Torerzielung. Und von daher hätte er das eigentlich sich zumindest angucken müssen und nochmal drüber nachdenken müssen.
Wie, denn zu Linie gepasst
wie siehst du? Hat nicht zu seiner Linie gepasst.
Also für mich ein normales Zweikampfverhalten. Das war bei uns gang und gäbe. Also er verschafft sich jetzt einen Vorteil, aber ich als Verteidiger habe das ja damals auch gemacht. Ich gebe dir einen kleinen Schubser, damit er eben aus der Balance kommt. Also das ist ein ganz normales Zweikampfverhalten und
aber
für mich
jeder,
ein reguläres Tor.
Aber guck mal, jeder Zweikampf jetzt im Mittelfeld, also langer Ball von hinten vom Torwart, sage ich mal, und zwei gehen ins Kopfballduell im Mittelfeld.
Ja.
Und du unterbaust ihn ein bisschen.
Das ganz kurz, immer. Stefan, das ist die Schiri-Sicht, das ist die Ref-Cam. Ja? Also er hatte wirklich eine Top-Sicht und hat das auch wahrgenommen offensichtlich. Und hat es ja auch so argumentiert hinterher. Ja, da ist ein leichter Push, aber nicht so schlimm. Hier, das ist also die Perspektive vom Schiri. Aber man sieht natürlich, dass er ihn schon ein bisschen nach vorne bewegt.
Ich fand die Argumentation von Niko Kovac eigentlich sehr gut nach dem Spiel, weil für mich war es jetzt ehrlicherweise auch gar nicht so dramatisch. Aber ja. Kovac hat gesagt, der Schiri hat die ganze Zeit so kleinlich gepfiffen, dass in dieser Logik das natürlich auch, also in der Kleinlichkeitsarithmetik hätte das auf jeden Fall gepfiffen werden müssen. Und diese Argumentation finde ich eigentlich ganz schlüssig, dass man sagt, naja, wenn du alles andere abpfeifst, ja, die kleinsten Dinge, dann musst du das natürlich erst recht abpfeifen. Und du in dieser Logik?
Ja, in dieser Logik kann ich Niko Kovac auch folgen, aber wir wollen ihn gerade noch selber hören. Du hast zwar hervorragend zusammengefasst, aber seine eigenen Worte wollen
gönnen wir ihm
vorenthalten. Ja.
Wir müssen vielleicht darüber reden, ob das nicht vielleicht ein Foul war. Also normal, sage ich, muss man es laufen lassen, aber die Art und Weise, wie Basti Dankert heute gepfiffen hat, hätte das meines Erachtens auch abpfeifen müssen, weil er hat alles abgepfiffen.
Das Entscheidende bei dieser Situation war ja auch, dass die Dortmunder sich 0,0
beschwert haben.
Also normalerweise Gyasi, der ja den Push kriegt und nicht zum Kopfball geht, muss ja sofort zum Schiedsrichter gehen. Dann brauchst du einen Schlotterbeck, der sich auch meldet. Das machen die Bayern permanent bei solchen Situationen. Und dann denkt er vielleicht nochmal drüber nach und denkt, vielleicht war da doch ein Foulspiel.
Aber Stefan, müssen wir da jetzt schon die Mentalitätsfrage stellen?
Ja, aber ich ziehe dir da ganzes
Geld. Ja. Stand jetzt.
Nein, aber natürlich die Tatsache, dass er sich nicht beschwert, spricht ja eigentlich auch dafür, dass er das Gefühl hat, das ist völlig normal.
Der Stürmer, der verteidigt hat, vielleicht beschwert sich der in dem Fall schon mal weniger, als ein Verteidiger sich beschwert hätte. Und ich gebe Stefan recht, Micky, Niko, Kovac, allen, aber ich weiß nicht, wie viele 100 Bayern-Heimspiele ich gesehen habe und ob ich einen Schiedsrichter wüsste, der sich traut in der Situation, also es darf kein Maßstab sein, aber bei einem Bayern-Heimspiel gegen Dortmund da hinzugehen und wegen der Szene das Ganze nochmal zu revidieren, kann man jetzt sagen, was man will, es gibt keinen Bayern-Bonus, wie auch immer, aber ich glaube, da gibt es wenige Schiedsrichter, die die Eier hätten, da zu sagen, ich nehme es zurück.
Die Frage, die wir vielleicht auch noch klären müssen, das, was Niko Kovac gesagt hat, er hat sehr kleinlich gepfiffen, Bastian Dankert. Hast du den Eindruck geteilt?
Ja, ich habe ja diese paar Zweikämpfe.
Ja, wir haben einen, glaube ich,
erklärt, mal aus. Genau, im Mittelfeld oder an der Außenlinie, wo Bayern mit Kimmich Schulter an Schulter, wo er aber dann für Bayern pfeift.
Also das war erstmal hier ein Foul von Anton.
Anton, dieses leichte Zupfen. Also man muss noch mal hinschauen. Und er pfeift das ab und bekommt Gelb dafür. Kannst du jetzt auch weiterlaufen lassen. Also wenn du diese, also du musst ja einen roten Faden haben als Schiedsrichter. Das ist meine Herangehensweise und die ziehe ich von 1 bis 90 durch. So, und dann ist es faul, ja, kann man geben. Ja. Ist es gelb? Nein, natürlich nicht. So, und das hat ja Kovac auch gesagt.
Und bei der zweiten Szene, die hast du gerade angesprochen, schon Bayer, Kimmich, das war ja auch vor der Bank, da hat sich dann Niko auch ziemlich aufgeregt.
Ja, zu Recht, weil beide gehen mit der Schulter hin, es ist kein Drücken, der eine fällt und das ist halt sein Vorteil dann, dass der Schiedsrichter da pfeift. Glaub, aber das ist ja kein Foul.
Ja, aber es ist anders bewertet worden. Also kann man der Argumentation von Niko folgen, ne? Kleinliche Spielleitung und dann die Logik, dann aber bitte auch bei diesem Schubser, bei diesem leichten, ne?
Würde ich so sagen, ja klar, total. Das ist ja dann die berühmte Linie, die man dann halt eben auch fahren muss. Und das ist in dem Falle dann nicht passiert.
Ja, und dass die Dortmunder sich aufregen, zu 100% nachvollziehbar, weil gefühlt jede 50-50 Entscheidung war immer pro Bayern. Mhm. Dass du da irgendwann mal einen Kamm bekommst und dich echauffierst, das ist ja
da völlig nachvollziehbar. Da gab es noch die Szene, wo der Ball eigentlich zu Riason geht und der Danker dem Weg steht, mhm, und am Ende gibt es Schiedsrichterball, er hat ja den Ball gehabt, ja, regt sich auf, bekommt eine gelbe Karte. Also es war maximal unglücklich teilweise, wie es für Dortmund
gelaufen ist. Wobei ich als Dortmund-Fan sagen muss, ist das Spiel trotzdem ganz gut gelaufen. Also wann immer ich in der Allianz Arena war als Dortmund-Anhänger, nach 20 Minuten stand es 0-4. Gemessen daran war es gestern eigentlich ein ganz schönes Spiel.
War es ganz nett, ja. Also, Brandheiß diskutiert diese Szene.
Brandheiß diskutiert wurde präsentiert von EI Electronics, Deutschlands Nummer 1 für Rauchmelder.
Aber man muss auch sagen, klar, die Dortmunder haben sich darüber ein bisschen aufgeregt. Aber ich finde, sie haben in keinster Weise diese Entscheidung oder den Schiedsrichter als Grund für ihre Niederlage hergenommen. Also absolut sportlich verhalten. Und dass man als Trainer wie Niko Kovac da auch seine Sicht zu einer Spielleitung mal äußern darf, finde ich auch völlig okay. Wir kommen später nochmal zurück auf dieses Duell, weil es ja auch ein paar Personalien gibt mit Nico Schlotterbeck, möglicherweise zu den Bayern und anderen Themen. Aber wir wollen auch über einen sprechen, der auch immer interessanter wird für den deutschen Fußball, vielleicht auch für den FC Bayern, Said El Mala, die große Hoffnung des ersten FC Köln. Toller Spieler, dem man schon viel, viel zutraut. Zu viel, das besprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Doppelpass. Also bis gleich. Zurück zum Doppelpass aus München. Große Anziehungskraft. Sogar Ennert, das Maskottchen des MSV Duisburg, ist hier, bevor es zum Duell gegen 60 München geht. Wir haben uns noch hier so eine Tüte mit Fanartikeln mitgebracht fürs Phrasenschwein. Dafür also vielen Dank. Jetzt ruht. Ennert, mach's gut.
Sehr schön. Ja, und bevor es für Felix dann ab morgen wieder zur Icon League geht, hat er jetzt hier noch Zeit mit uns zu diskutieren. Aber ab morgen dann eben wieder Montag, Dienstag Icon League, die wir ja übertragen live auf Sport 1. Geht es um 18 Uhr im Stream los, um 20.15 Uhr dann im TV. Und das ist eine richtig schöne Entertainment-Angelegenheit mit vielen Köpfen auch aus dem Fußball, die wir kennen. Eben Teamheads wie Felix Groß sind dabei. So sieht das Ganze aus.
14 Teams, 7 Städte. Ein Pokal. Hier wird nicht nur Fußball gespielt. Hier entstehen Ikonen. Die Icon League Season 3. Jetzt geht's los.
Und ich habe mir sagen lassen, 9 Punkte aus 4 Spielen, das sieht richtig gut aus in dieser Saison. Felix, also weiter so. Wir wollen natürlich noch ein bisschen aufs Topspiel gucken und auf die Zahlen des BVB. Zwei wirklich unterschiedliche Halbzeiten. Die erste Hälfte, da ging ungefähr gar nichts zusammen. Kein Torschuss. Wenn wir mal auf die Zahlen gucken, 10-0 heißt es da für die Bayern und auch das Eckenverhältnis besser und die Zweikampfquote. Also da waren die Bayern absolut dominant. Nico Schlotterbeck fasst das ganz gut zusammen.
Warum hatte Ihre Mannschaft heute das Nachsehen?
Ja, weil wir die erste Halbzeit schon, muss man so sagen, ein bisschen verschlafen haben, verpennt haben. Wir waren extrem unsauber, extrem schwach mit dem Ball, gegen den Ball kaum Zweikämpfe gewonnen. Und dann bist du aufgrund der ersten Halbzeit auch wahrscheinlich über die 90 Minuten verdient als Verlierer vom Platz gegangen.
Ja, Niko Kovac hat ja auch extrem defensiv aufgestellt, hat einen Stürmer rausgelassen, dafür Pascal Groß noch ins Mittelfeld gebracht, um da einfach dann insgesamt mehr Stabilität zu ermöglichen. Das hat aber nicht funktioniert. Man hat in der zweiten Hälfte dann nochmal umgestellt und das war dann auch deutlich mutiger. Da sehen wir an den Zahlen auch eine Verbesserung. Hier also das Ganze aus Sicht der Bayern, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, sehen wir, das hat sich gewandelt, das Bild. Und demnach die Frage in die Runde, vielleicht direkt an Stefan auch, war es das Problem, da nicht mutig gewesen zu sein oder hätte man auch gleich ganz anders aufstellen müssen?
Nee, die Herangehensweise war eigentlich okay. Du hattest halt die 5 hinten und die 3 davor. Also du bist eigentlich
wir blenden mal die Aufstellung ein. Also
genau, du bist ja mit mehr oder weniger 8 defensiv Denkenden reingegangen und hattest vorne Gyasi und Adeyemi, die dann verloren waren. So, und sie haben keinen Zugriff bekommen. Sie haben mal den zweiten Ball gespielt. Aber dann kam das Mittelfeld halt nicht hinterher. Und das hat er dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen geändert. Hätte man direkt so anfangen können müssen, vielleicht mutiger. Den kann es aber auch nach hinten losgehen, der Schuss. Und von daher fand ich eigentlich die Herangehensweise okay für Dortmund, weil sie das Spiel dann doch nachher noch offen gehalten haben. Sie waren ja dran. Die Frage stellst du dir immer nach dem Spiel, wenn du verloren hast. Ne? Was hätte ich von Anfang an vielleicht verändern sollen? Das ist aber seine Taktik gewesen, die nicht aufgegangen ist. Aber man muss auch unterm Strich sagen, Dortmund hat jetzt insgesamt kein so schlechtes Spiel gemacht. Ja? Die erste war nicht gut, die zweite haben sie schon sehr gut performt.
Wie siehst du das denn als Dortmund-Anhänger? Ist das okay, erstmal auf... Ja, sag mal, ein bisschen Risiko vermeiden.
Naja, aus der Erfahrung, auch in der Champions League zum Beispiel, wenn sie gegen Madrid und so gespielt haben, waren die Dortmunder eigentlich immer besonders gut, wenn sie offensiv gespielt haben und auch den sehr spielstarken Gegner beschäftigt haben. In diesem Falle war es dann zum Beispiel gegen Madrid und Co., wenn sie umgestellt haben und dann plötzlich defensiv wurden, dann begannen die Probleme. Ich glaube, es ist grundsätzlich gegen solche Mannschaften immer ganz gut, offensiver, weil die Qualität haben sie auch in der Offensive, offensiv zu starten. Und auch den FC Bayern zu beschäftigen, selber in die Defensive zu drängen. Das sagt sich im Nachhinein natürlich immer leicht, wenn diese Taktik nicht aufgegangen ist. Aber aus der Erfahrung auch der anderen Spieler, auch auf dem Niveau der Champions League, würde ich sagen, wäre es wahrscheinlich klüger, gegen solche Gegner wie zum Beispiel den FC Bayern eher offensiv aufzutreten.
Und wenn wir nämlich auf die Spielanteile in dieser ersten Hälfte schauen, dann wäre es auch okay gewesen, wenn die Bayern mit 2 oder 3-0 in die Pause gehen. Ne? Dann hast du das Spiel schon verloren, theoretisch.
Ja, absolut. Und trotzdem sehe ich Dortmund auf einem sehr, sehr guten Weg. Also sie sind in einem Prozess gestartet mit Niko Kovac, der es eben auch geschafft hat, diesen Verein wieder zu beruhigen. Er war doch sehr turbulent bei ihnen. Dann was fast Auswegloses noch geschafft hat, diese Mannschaft, den Verein in die Champions League zu bringen. Und auch die bis zum Bayern-Spiel, diese ungeschlagene Serie. Also sie sind, finde ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das wird mit Sicherheit noch 1-2 Jahre dauern. Aber dann bin ich schon der Überzeugung, dass sie wieder auch den FC Bayern angreifen können.
Ja, zwei Jahre. Doch nicht schon wieder zwei Jahre.
Dann haben wir es schon.
Ja, also jetzt ist aber, zwei Jahre. Also ich könnte ja nicht andauernd in der Umbruchphase sein. Ne?
Nein, aber sie sind auf einem guten Weg. Sie sind wieder fit. Ja? Das, was ihnen sehr, sehr lange gefehlt haben. Sie sind konstanter geworden. Du hast ja vorher gerade spaßeshalber Mentalitätsfrage. Ja? Die haben Mentalität mittlerweile wieder. Mhm. Sonst reagierst du ja auch nicht auf so ein Spiel in dieser Art und Weise, wie sie es dann in der zweiten Halbzeit getan haben. Und sagen wir es mal so, also wenn sie ihre Chancen machen, dann nehmen sie einen Punkt mit. Ja. Und das wäre nicht mal geklaut gewesen.
Entscheidend war, glaube ich, als Jackson rausgegangen ist in der 60. oder 61. Minute, dann hat das geklappt mit dem Durchdecken. Das, was Kovac ja gesagt hat, konnten wir in der ersten Halbzeit nicht, weil du musst Jackson mit zwei Leuten auch absichern oder decken. Und dann hat sich Kane immer fallen lassen. Das fiel ja weg ab der 60. Und dann konnten sie ihre offensive Spielweise dann doch Bayern aufdrücken.
Ja, und sie hatten ja gute Chancen. Eine Standardsituation, die Metscher eigentlich reinköpfen muss. Oder zumindest ist das eine gute Chance, um ein Tor zu erzielen. Also es war nicht so, dass sie nichts hatten, Tobi, ne?
In der zweiten Halbzeit, ja, also in der ersten Halbzeit war, glaube ich, der Expected-Goals-Wert bei genau null. Ich habe noch über Mickys Aussage nachgedacht, weil der hätte sie gerne offensiver, aber immerhin waren es nicht nach 20 Minuten 4 Tore für Bayern. Also es ist ein schwieriger Grat, auf dem man wandeln muss. Und wenn es jetzt darum geht, Dortmund muss was aufbauen, sagt der Markus ja richtig, Verfolgerrolle. Wir haben mal geschaut, so die erste Elf Bayern und die erste Elf Dortmund. Wer von Dortmund würde bei Bayern fix spielen oder einen Bayern-Spieler äquivalent verdrängen? Und viele sind uns da nicht eingefallen. Also vielleicht Schlotterbeck, ja, aber von der Qualität her hat halt Bayern den Vorsprung. Und welchen Spieler sagt man, es gab einen Haaland und es gab einen Bellingham und es gab einen Hummels und so, die alle natürlich auch bei Bayern gespielt hätten als Dortmunder.
Aber ich fand die auf der Bank gesessen haben bei Dortmund besser. Ich habe mich bei der Aufstellung erwischt und dachte, okay, ja, Startmannschaft, ja, nicht so. Aber die bei Dortmund auf der Bank sitzen, die sind besser.
Ich muss trotzdem sagen, ich hätte mir schon so ein bisschen mehr Mut auch in der Aufstellung gewünscht von Anfang an. Man hat es ja gesehen, wenn sie offensiv spielen können, ist natürlich leicht gesagt, wenn du in München spielst, sagen wir müssen offensiv spielen, aber wenn du aus so einer ungeschlagenen Serie kommst, hatte ich schon gehofft, auch aus neutraler Sicht, da ist mehr Mut, da ist mehr Selbstvertrauen, auch nach vorne zu gehen, weil ich glaube, dass ihnen das gut tut, dass ihnen dieses Spiel steht und ist ein gutes Zeichen, dass sie die Moral haben, auch in München eine Leistungssteigerung innerhalb eines Spiels zu schaffen. Aber das musst du halt in München über 90 Minuten, wenn du was mitnehmen willst.
Es gab noch eine Chance von Adeyemi, die auch anders zu Ende gespielt werden kann.
Stefan. Erstmal natürlich ein bitterer Ball von Jo Kimmich.
Kann passieren.
Ja, klar.
Weggerutscht, ja. Schießt sich selber noch an. Wir haben ja diskutiert vorhin, ob Guirassy hätte abschließen können. Ich bin der Meinung, der Winkel ist extrem schwer und Tah war auch dran. Von daher hat er da alles richtig gemacht. Das ist einfach unglücklich. Mehr gibt es da nicht zu sagen.
Er ging dann raus, nicht ganz freiwillig. Das merkte man an seiner Reaktion. Ist das eigentlich okay, dass man da sauer ist, dass man ein bisschen diskutiert mit dem Trainer und so?
Ist doch ein gutes Zeichen, würde ich sagen, oder? Also was haben wir teilweise schon auch über Adeyemi gemeckert und eine gewisse Leblosigkeit ihm attestiert, wenn der sich jetzt beschwert, dass er rausgeht, das ist doch erstmal nur gut. Und es ist ja auch keine Respektlosigkeit gegenüber dem Trainer, seine Unzufriedenheit kundzutun.
Der Handschlag war ja da, ne? Also ja, das ist ja immer das alles Entscheidende für uns, dass da ein Handschlag stattfindet. Wird ja schon oft diskutiert, also ich sehe da auch nichts Negatives dran.
Ich glaube, er spielt bis jetzt eine sehr gute Saison und die Woche, die er jetzt hinter sich hat, also wir waren in Belfast,
da hätte er auch
diese Superchance, dann rutscht er jetzt wieder weg und ich glaube, es war einfach die Unzufriedenheit plus Auswechslung in dem Moment über diese Woche, die er jetzt hinter sich hatte.
Ein gewisser Frust. Dann schauen wir auf das Tor der Dortmunder. Stefan, das war richtig gut gespielt.
Ja, erstmal die Eröffnung von Schlotterbeck, das kennen wir ja. Das ist ja seine Spielweise, mit dem linken Fuß eben auf die rechte Seite Weltklasse Hereingabe, scharf. Und Brandt erkennt die Situation. Ich glaube, mit dem ersten Ballkontakt hat er das Tor gemacht. Aber diese Eröffnung ist schon mal super.
Ja.
Und dann diese Flanke mit dieser Schärfe ist auch außergewöhnlich. Darauf kannst du denn als Abwehrspieler wirklich schwer reagieren, wenn überhaupt?
Ja, wenn er muss ein Sechser mit, für die Innenverteidiger ist es brutal schwer, darauf zu reagieren. Und ja, Brandt macht super, der läuft einfach durch.
Ja. Dein Verteidigerherz ist ja schon ein paar Mal aufgegangen, haben wir gehört. Bei der Grätsche von Schlotterbeck, die wir jetzt gleich sehen, wahrscheinlich gleich nochmal, oder?
Absolut.
Das ist schon eine außergewöhnliche Stärke. Erstmal das Timing, dann auch sich so lang zu machen, den Ball wirklich zu spielen, ne, das ist also echt genial.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du ein Guter bist, dann ist es aber auch täglich Brot. Also das ist jetzt, das sollte ein guter Innenverteidiger auch können. Ja,
aber für so einen Borussia Dortmund-Fan, da geht natürlich das Mats Hummels-Herz auf. Ne? Also du siehst einerseits diese Spieleröffnung. Ich meine, Hummels hätte das natürlich mit dem Außenriss gemacht.
Ja, natürlich.
Das ist völlig klar. Aber diese Kombination aus diesen öffnenden Bällen und dann gleichzeitig so einfach so sexy Grätschen, das ist natürlich das, was du als Fan einfach liebst.
Und da muss man auch sagen, da sieht man auch eine Weiterentwicklung bei ihm. Ich erinnere mich an seine ersten 4 Länderspiele, da glaube ich,
immer Elfer.
3 Elfmeter verursacht. Ja. Und das passiert immer seltener bei ihm. Also man sieht da einfach auch eine Entwicklung. Und
meinst du, er ist reif für Bayern?
Ist die Frage der Woche, habe ich gehört. Ne?
Genau. Also du verabschiedest dich innerlich schon so irgendwie von ihm?
Nein, auf keinen Fall. Also er ist jetzt wie alt? 25? 25?
Oh Gott, frag mich doch
ungefähr,
ja, so um den Dreh.
Wir sagen mal 25.
Mitte 20.
Der Faktencheck, der korrigiert das später. Also ich finde, so 2 Jahre kann er ruhig noch bei Borussia Dortmund bleiben. Und dann geht er entweder zu den Bayern oder er wechselt zu einem internationalen Topclub. Also da wollen wir mal gucken. Ne?
Glaubst du, er bleibt die 2 Jahre?
Ich glaube, es entscheidet sich in den nächsten Wochen und Monaten und er hat alle Optionen.
Und das entscheidet Upamecano?
Upamecano wird entscheidend dafür, ob die Bayern richtig ins Rennen gehen oder nicht, weil die Bayern wollen Upamecano verlängern und wenn das klappt, dann brauchen sie nicht für den finanziellen Rahmen, den das Ganze kosten würde, noch einen holen. Wenn Upamecano gehen sollte, dann werden sie, glaube ich, schon all-in gehen und dann könnte es auch schneller passieren, dass er nicht mehr sich die 2 Jahre...
Er ist ja auch deutscher Nationalspieler. Das ist
der betont,
Bayern
wie gut er mit Tah harmoniert bei der Nationalmannschaft. Ja. Also
absolut, ja. Also
Linksfuß kommt mit dazu, Spieleröffnung.
Aber muss man als FC Bayern nicht 3 Top-Innenverteidiger haben?
Gut, sie haben ja doch Kim, den sie sich leisten.
Ja, ich meine Top-Innenverteidiger.
Das
ist natürlich böse jetzt.
Nein, also ich meine wirklich, also ich sehe den Schlotterbeck deutlich vor Kim. Also das ist jetzt meine Meinung.
Gut, aber die 3 musst du dir auch leisten können. Das kommt noch mit dazu.
Ja, aber wir reden
seine Rolle gerade sehr gut an bei den Bayern. Aber
natürlich, aber wir reden vor der Saison in der Offensive. Wir haben keine Breite im Kader. Die brauchst du doch auf jeder Position. Und die brauchst du in Top-Qualität. Und wenn du einen Schlotterbeck kriegen kannst, unabhängig von Upamecano, dann musst du dich bemühen.
Die Diskussion, die führen wir gleich nochmal später in der Sendung noch ein bisschen vertieft, weil das natürlich hochinteressant ist, wie das da weitergeht beim FC Bayern. Wir hören mal kurz auf Nico Schlotterbeck.
Ja, es hat extrem Spaß gemacht. Ich muss sagen, allgemein sich mit den Besten zu messen, macht extrem viel Spaß. Wir haben Ja, wie gesagt, am Schluss viel 1-1 verteidigt. Ich hatte viele Duelle gegen Olise. Es hat extrem Spaß gemacht. Er ist ein toller Spieler. Er hat einen guten Zug zum Tor. Ich hatte das Gefühl, ich hatte heute einen guten Tag und das macht mich extrem froh.
Wir haben den uns vorhin schon mal angehört, ne? Und du hast gesagt, Stefan, irgendwie ist dir das.
Ja, nach einer Niederlage, du stellst dich hin als Kapitän nach einer Niederlage und ihm hat so gefühlt alles Spaß gemacht. Ja. Da habe ich ein Problem. Aber der muss er sagen, die erste Halbzeit war richtig scheiße. Die zweite haben wir uns steigern können, aber wir haben verloren. Das kotzt mich an, oder?
Wir kommen gleich nochmal zurück zu Nico Schlotterbeck. Wollen auch über Said Elmala und den ersten FC Köln sprechen. Vorher aber unser Exklusivspot nicht mal anderthalb Minuten. Und dann sind wir wieder hier und reden weiter im Doppelpass. Bis gleich. Zurück beim Doppelpass am heutigen Sonntag. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wir beschäftigen uns hier ja hauptsächlich mit der Fußball-Bundesliga. Aber nicht nur, Ruth. Wir gucken auch über den großen Teich.
Das ist so. Wir halten Sie immer auf dem Laufenden, was Thomas Müller so treibt. In Vancouver hat er heute Nacht wieder gespielt und wieder ein Tor gemacht. Also der ist so treffsicher, hat jetzt schon 6 Tore in 6 Spielen. Hier seine unverkennbare Art, Elfmeter zu schießen. Also das war erfolgreich. Allerdings hat sein Team gegen Dallas trotzdem verloren mit 1-2. Das heißt, sie sind zum Ende der Regular Season jetzt noch von Platz 1 runtergerutscht auf Platz 2. Jetzt geht's in die Playoffs. Sie sind aber natürlich wirklich stark unterwegs in dieser Saison. Und er selbst ist unterwegs im Sportleben von Vancouver, würde ich mal sagen. Man sieht ihn zum Beispiel hier mit Sebastian Berhalter im NHL-Stadion. Die beiden sind dicke Buddies und sind da ständig unterwegs, gucken sich was an. Und hier sehen wir Thomas Müller mit neuem Look. Und er war ja auch schon mit Leon Dreisaitl unterwegs. Also NHL hat er sich ausgeguckt. Und insgesamt habe ich das Gefühl, es geht ihm recht gut da drüben in Kanada.
Den Eindruck habe ich auch. Tobi, du bist ja noch näher dran an Thomas. Der hat da Spaß, oder?
Er hat verdammt viel Spaß dort, er hat, glaube ich, eine neue sportliche Heimat gefunden, aber er hat schon immer noch ein Auge auf München und wenn er hier sein kann, wann immer es geht, dann kommt er, dann trainiert er bei den Bayern mal mit, dann geht er in Rosenheim aufs Volksfest, also in Bayern ist er nach wie vor zu Hause und versucht seinen Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen.
Einer, der am Beginn seiner Karriere steht und jetzt schon sehr auf sich aufmerksam gemacht hat, ist der Kölner Said Elmala. Gestern wieder mit einem überragenden Tor. Norman Soleder über ein Mann, der so ein bisschen an Lukas Podolski erinnert, in Köln zumindest ähnlich gefeiert wird.
So hört sich das im Rhein-Energie-Stadion an, nachdem er ein Tor geschossen hat. Said Elmala, Köln Supertalent, zeigt gegen Augsburg eindrucksvoll, wieso sein Name beim FC derzeit so gehypt wird wie damals der von Lukas Podolski. Der 19-Jährige rettet den Kölnern gestern ein 1:1. 3 Treffer hat er nun schon in 7 Bundesligaspielen erzielt. Längst ist in Köln eine Hysterie ausgebrochen, die dem Trainer gar nicht gefällt. Elmala zur WM 2026, Elmala bald im Trikot der Bayern. Solche Dinge liest man immer öfters. Kwasniok geht das alles viel zu weit.
Ich möchte nicht eines Tages hier sitzen und dann die Frage beantworten müssen, warum habt ihr auf den Jungen nicht Acht gegeben? Da sind wir jetzt gerade an der Schwelle.
Gegen den FCA bringt Kwasniok seinen Youngster von der Bank. Vielleicht auch, um ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Nur ein Spiel hat Elmala bisher von Beginn an gemacht und trotzdem voll überzeugt. Was sind die nächsten Schritte? Stammspieler beim FC, WM 2026, ein Wechsel nach München? Wir fragen, wo kann es für dieses Megatalent noch hingehen?
Ja, und das fragen wir dich, Stefan, aber das will ich auch den Tobi fragen. Und ich fange mal mit ihm an, weil ich glaube, dass du eher auf die Bremse trittst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Was glaubst du? Was kann dieser Junge für einen Weg nehmen?
Gut, wenn es jetzt um das Thema Hochjubeln geht, ich sehe ihn wahrscheinlich so lang wie ihr und kann jetzt nicht sagen, was für einen Weg er hinter sich hatte zuvor und wie weit es gehen kann. Was man sieht, ist sehr verheißungsvoll und wahrscheinlich würde jetzt ja auch die Frage kommen, wie sehr sich die Bayern mit ihm beschäftigen.
Ja, zum Beispiel, ja.
Die haben ihn seit über 2 Jahren im Blick, wie sie alle Spieler in diesem Alter mit diesem Talent im Blick haben müssen. Die haben in Köln mal hinterlegt, wenn er sich entscheiden sollte, den Verein zu verlassen, dann würden sie gerne einen Anruf bekommen, um
zumindest im Poker mit dabei zu sein. Ob man ihn dann am Ende bekommt oder nicht, ist eine andere Frage. Und aus Bayern Sicht halt immer schwierig, hole ich ihn zu früh, dann entwickelt er sich nicht, bekommt keine Spielzeit, ist vielleicht noch billiger, lasse ich ihn noch ein Jahr länger in Köln, schießt auf einmal 10 Tore und kostet nicht 3 Millionen, sondern 30. Also die Bayern werden es, denke ich, probieren, wenn es so weitergeht. Aber jetzt zu sagen, der wird der neue Podolski, man kann es hoffen, aber man kann sich gewissenhaft sagen, dass es passiert. Also.
Es ist sicher so, dass du sagst, lass den doch erstmal ankommen in der Bundesliga, lass den doch erstmal seine nächsten Schritte gehen. Aber du siehst schon auch, dass der Anlagen mitbringt, die nicht jeder hat, oder?
Absolut. Große Qualität vorhanden, aber er ist ein Talent. Was war mit Podolski in München? Ja. Er hat diesen Schritt gemacht, gewagt, hat nicht funktioniert. Ich glaube, dass er sehr gut aufgehoben ist für die nächsten ein oder zwei Jahre beim FC Köln. Da bekommt er das Vertrauen, hat einen Trainer, der ihn, glaube ich, sehr gut führt. Das ist mitentscheidend. Und er hat jetzt nicht diesen Druck, den du dann im Umkehrschluss bei Bayern München hast oder vielleicht mal bei Dortmund, keine Ahnung. Aber für seine Entwicklung wäre es wichtig, bei Köln zu bleiben.
Ich glaube, für Dortmund ist er schon zu weit.
Ja, wir wollen mal hören, was Lukas Kwasniok, den du angesprochen hast, seinen Trainer, über ihn sagt und wie er mit ihm umgeht. Und er deutet da auch an, dass er irgendwann wahrscheinlich den ersten FC Köln dann, wenn die Entwicklung so weitergeht, für viel Geld verlassen wird. Aber wir hören erstmal, wie er ihn generell einschätzt. Er sagt, Highlight-Spieler.
Ich kann und will den Hype gar nicht klein halten, genauso wie Euphorie in einer Stadt, das wollen wir überhaupt nicht, sondern wir fokussieren uns auf das, was wir beeinflussen können, und das ist die Arbeit mit dem Jungen, das ist die Arbeit mit der Mannschaft, und wenn er einfach so gut performt, dann heißt es, dass wir die Dinge richtig einordnen können und vor allem er, und das ist das, was einem sehr, sehr imponiert. Wir wissen um seine Fähigkeiten, er ist ein absoluter Highlight-Spieler, aber zwischen einem Highlight-Spieler und einem guten Bundesligaspieler. Da liegen noch Welten dazwischen. Und das ist das Schöne, dass er und sein Umfeld das verstehen. Es bringt nichts, nur Highlights zu setzen, aber insgesamt der Mannschaft nicht zu helfen. Sondern Kaminski ist sicherlich noch, ist nicht so ein absoluter Highlight-Spieler, ist aber einfach noch mal zwei, drei Klassen weiter und wertvoller für die Mannschaft, bei allem Respekt. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, ihn dahin zu bringen, wo ein Kaminski jetzt mit Anfang 20 ist, um dann, und da machen wir uns nichts vor, wenn er weiterhin so trifft und zu den Highlights noch die Bundesliga-wichtigen Aspekte hinzugewinnt, unfassbar teuer abgeben zu müssen. Das wird eines Tages irgendwann mal passieren und das ist in Ordnung so, aber ich habe das Gefühl, dass er aktuell den FC sehr, sehr auch wirklich im Herzen trägt, die Phase hier genießt und wir genießen sie auch und ich habe es tatsächlich in dem Moment auch genossen.
Dieses schöne Tor von Said Elmaler. Wie findest du das, was er über ihn sagt, diese Differenzierung, Highlight-Spieler, ein guter Bundesligaspieler, diese Einordnung?
Perfekt getroffen. Ich habe ihn viermal bei der U21 jetzt sehen können, zweimal live im Stadion. Und der muss schon noch arbeiten an sich. Ja? Und wenn er das tut, dann kann er wirklich aufs nächste Level kommen. Ja? Und er bringt natürlich was mit. Ja? Das, was wir ja alle lange vermisst haben, er traut sich ins 1 gegen 1 zu gehen. Ja? Und das mit Tempo. Und von den Spielern haben wir in Deutschland nicht so viele. Ja? Er ist einer, deswegen wirkt er sofort oder er fällt sofort auf. Aber er muss schon noch an sich arbeiten. Gerade was der erste Kontakt zum Beispiel, also in der U21 war es so, der hat zum Teil dann weiter gestoppt, wie ich schießen konnte. Also da muss er schon noch ein Gefühl entwickeln, Ball an und Mitnahme und auch zum richtigen Zeitpunkt, weil er, manchmal geht er auch auf 4 drauf, ja, und versucht die auszuspielen und dann bleibst halt auch mal hängen und dann ist es wieder kontraproduktiv für deine Mannschaft und das ist das, was Lukas Kwasniok dann eben auch meint, dann eben auch zum richtigen Zeitpunkt, ihn dann eben aber auch zu bringen. Ja, man sieht ja, das Stadion kommt dann nochmal eine brutale Dynamik, eine brutale Power rein, wenn er reinkommt. Und dementsprechend hat er schon so seinen Stempel da hinterlegt.
Also es wäre ja schlimm, wenn du in dem Alter nicht noch dazulernen musst. Aber ich finde einfach, du lernst ja nur, wenn du spielst. Und ich finde, der nächste Schritt muss sein, dass er jetzt auch von Anfang an spielt. Das müssen wir mit unseren deutschen Talenten, um das mal allgemein zu sehen, auch machen. Ich war gestern in Bochum, da habe ich einen Onyeka gesehen, der ist 18.
Macht 2 Tore.
Bochum hat 3 Punkte, die letzten 6 Spiele verloren. Der Junge darf spielen oder den größten Druck, macht 2 Tore, macht ein Riesenspiel. Da hat ein Kenneth Eichhorn mitgespielt, der ist 16 bei Hertha, spielt auch die letzten Spiele schon immer von Anfang an, kriegt die Möglichkeit, Fehler zu machen. Und das müssen wir machen mit unseren Talenten. Wir müssen ihnen Spielzeit geben. Und das haben wir die letzten Jahre versäumt. Ich glaube, wenn wir in andere Nationen gucken, da passiert das viel häufiger. Und deswegen ist das mein großer Wunsch, dass die Vereine sich trauen, diese Jungs einfach loszulassen, ihnen zugestehen, Fehler zu machen, ihnen zugestehen, schlechte Spiele zu machen. Aber nur so lernen sie dann auch und so entwickeln sie sich dann auch. Und das war jetzt der erste Schritt. Und der nächste Schritt muss sein, dass er erfahren spielt.
Genau. Und deswegen ist dann eben die Frage, ist dann ein großer Verein wie der FC Bayern überhaupt richtig? Weil wir sehen jetzt bei Lennart Kahl, da ist auch gerade nicht so viel Spielzeit. Also das wollen wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen, ob wir in Deutschland vielleicht gar nicht den richtigen Umgang mit den jungen Talenten haben und ihnen mehr vertrauen müssen. Jetzt haben Sie die Chance, bei unserem Gewinnspiel richtig abzuräumen. Und gleich machen wir an der Stelle weiter. Im Doppelpass. Moment Geduld. Willkommen zurück im Airport Hilton. Herzlichen München mit Hajo von Adel und Band und unserer Runde heute. Wir haben uns in die kurze Pause verabschiedet mit dem Wunsch von Felix, dass wir unsere Talente, dass wir denen mehr Spielzeit geben, zweiter und erster Liga. Teilt ihr das? Teilst du das zum Beispiel?
Es wäre wünschenswert. Ja. Wir haben die Talente, nur du musst halt auch den Mut haben, sie dann eben auch zu bringen. Aber natürlich muss auch der junge Spieler bereit sein, auch mehr zu machen, sich immer wieder zu versuchen weiterzuentwickeln und sich das dann auch schon auch verdienen. Also nur weil er jung ist, einfach nur reinzuschmeißen, das so sehe ich es nicht. Aber wenn er die Leistung bringt, dann eben auch den Mut haben, ihn von Anfang an spielen zu lassen.
Ja. Wird ja immer gesagt, man muss aufpassen, dass wir die nicht verbrennen. Ja,
ja ich finde, Quatsch. Also wenn El Mala zur Winterpause nicht für 100 Millionen zu Chelsea wechselt, dann ist das nicht das mehr mein Fußball. Das ist
eine Enttäuschung. Ne?
Das ist eine bittere Enttäuschung. Ja, ja, ja. Also jetzt muss man dazu sagen, Köln ist ja jetzt nicht unbedingt der Nukleus der Zurückhaltung. Das heißt, wahrscheinlich muss El Mala jetzt schon die ersten Kinder segnen, irgendwo am Heumarkt. Aber ihn also pädagogisch so ganz langsam an den Bundesliga-Fußball ranzuführen, das scheint mir auch sinnvoll mit gelegentlichen Startelf-Einsätzen. Und das, was Kwasniok damit ja gesagt hat, ist, dass er lernen muss, seriös. Man sagt, man redet jetzt immer davon, dass man seriös Fußball spielen muss. Und daran scheint es ihm noch ein bisschen zu mangeln. Und das kommt natürlich auch mit mehr Einsätzen.
Aber trotzdem, die Frage ist ja, haben die anderen mehr Talente? Die Spanier zum Beispiel, die da irgendwelche 17-, 18-Jährigen bei Barcelona spielen. Oder sind die mutiger? Wie siehst du das, Stefan?
Ich glaube, in Kombination. Also beides ist zutreffend. Mut sollten wir haben, wir sollten mehr Mut haben. Es ist allerdings immer situationsabhängig. Hm? Wo stehe ich gerade mit meinem Club, wo ich vielleicht 2, 3 Megatalente habe und welcher sportlichen Situation stecke ich? Also Abstiegskampf, es geht um die Existenz, greift dann wirklich in so einer Phase, sprich 28. oder 30. Spieltag, ein Trainer darauf zurück. Ich nenne mal ein Beispiel, normalerweise sollten Sie es tun. Wir haben das Champions-League-Finale gespielt 2001 und an meiner Seite war Owen Hargreaves. Ein ganz, ganz junger Spieler, ein bisschen in der Bundesliga mitgekickt, aber nicht so wirklich. Und auf einmal steht er an meiner Seite im Finale, weil Ottmar Hitzfeld gesagt hat, ich vertraue ihm, du musst ihn immer mitführen. Das ist ja dann die Aufgabe der erfahrenen Spieler, das mitzutun. Also nicht nur das Trainerteam, sondern auch die Spieler. Das funktioniert schon. Und es war ja nicht irgendein Spiel, sondern es war das Champions-League-Finale. Also ich bin bei euch, dass ich sage, eigentlich mehr Mut zu haben, wirklich auch das auf Strecke durchzuziehen mit jungen, wirklich talentierten Spielern.
Aber in welcher Region der Bundesliga ist das möglich? Also wenn du jetzt unten im Abstiegskampf bist, hast du ja gesagt, schwierig, da brauche ich meine erfahrenen Leute. Wenn du oben mitspielst, sagst du, da ist er noch nicht weit genug. Irgendwie, also das ist ja nicht so ganz profan. Also die Trainer und die Vereine, die haben ja nicht nur immer als erstes Leitbild die Entwicklung der Talente, sondern die möchten erstmal drinbleiben, die müssen erstmal, was weiß ich, ihre sportlichen Ziele erreichen.
Müssen alle nach Freiburg wechseln. Die müssen alle immer nach Freiburg, da haben sie ihre Ruhe.
Ja, entscheidend ist, Markus hat es ja gesagt, die Jungs müssen dann schon auch Qualität mitbringen. Aber dann ist es mir auch egal, ob sie oben mitspielen oder unten mitspielen, weil es kann ja auch ein Vorteil sein, wenn ein unbekümmerter 18-Jähriger reinkommt, der noch nicht weiß, dass vielleicht auch Existenzen dranhängen, wenn ein Verein absteigt. Als wenn ein Erfahrener ist, der alles weiß, was drumherum passiert und denen das vielleicht noch mehr erdrückt. Also ich sehe das situationsunabhängig. Wenn da jemand Qualität hat und nicht, die Trainer müssen es ja einschätzen, was ist das für ein Typ? Hat er auch die mentalen Voraussetzungen? Mhm. Und ich sehe den alltäglich, dann bringe ich ihn noch, wenn er Qualität hat.
Und da fällt mir gerade der Name Fiete Arp ein, weil du das gerade gesagt hast. Das war ja auch so ein Beispiel. Also der war ein super Talent in Hamburg und dann lastete plötzlich die Nicht-Abstiegshoffnung einer ganzen Stadt auf seinen Schultern. Das war ja eins der Riesenprobleme, weshalb er sich nicht so entwickelt hat, wie er sich hätte entwickeln sollen. Und das kann einen dann, glaube ich, doch schon relativ schnell schwer belasten.
Dann spielt aber die erste oder zweite Liga nicht wirklich eine Rolle. Nehmen wir ein anderes Beispiel, Aslani. Ja, über Elversberg nach Hoffenheim und auf einmal großes Interesse von Barcelona, weißt du mehr, weil du bist Journalist, keine Ahnung. Da sieht man, dass manchmal ein Umweg dann vielleicht doch der richtige ist, wo man das Vertrauen auch spürt, dass man sagt, ich setze auf diesen jungen Spieler.
Mhm. Also ich glaube, das Umfeld hat natürlich immer viel damit zu tun. Barcelona, ja, da gibt es mehr Talente, aber die haben auch den finanziellen Druck, die Talente einzubauen. Und in der Bundesliga hängt es auch immer davon ab, wie ist der Druck. Sind wir in Köln, Extrembeispiel Bayern München, da ist es noch schwieriger, dass sich jemand entwickelt. Aber ich hoffe, ich nehme bei Augsburg nicht zu viel vorweg, aber die hatten den Weg, der war ganz okay. Aber haben in Augsburg gesagt, die haben mit Banks, mit Mazzima, mit Kömür, jetzt mit Kade, die haben 4 Top-Jugendspieler, die nie spielen durften. Und die haben deswegen den Trainer entlassen, auch deswegen Sandro Wagner geholt, weil sie gesagt haben, die wollen die bringen. Ob es am Ende funktioniert, wissen wir nicht. Bis jetzt ist es okay mit den Jungen, aber es geht schon auch.
Wir kommen jetzt zum VfB Stuttgart und da gibt es ja eigentlich auch so einen Fall. Als Nick Woltemade den VfB verlassen hat Richtung Premier League, haben viele gesagt, kommt vielleicht zu früh und jetzt trifft er da. Ne?
Und wie?
Ja, gut.
Trifft und trifft, kommen wir später gleich drauf zu sprechen. Also wieder ein schönes Tor gemacht. Und bei Stuttgart hat man sich ja gefragt, wie können wir das auffangen, wenn Nick Woltemade weg ist. Der Ersatzmann, der kommen sollte, ist durch Medizincheck gefallen. Sebastian Hoeneß hat schon so ein bisschen Alarm geschlagen. Was, wenn jetzt ein weiterer Stoßstürmer ausfällt? Dann ist es so gekommen mit Ermedin Demirovic. Aber sie haben das wahnsinnig gut aufgefangen, denn El Canus und Thiago Tomasch, die lösen das im Moment richtig gut. Wir sehen hier noch die Tore, also 3 haben sie ja insgesamt geschossen gegen den VfL Wolfsburg, haben damit jetzt die letzten 4 Pflichtspiele in der Bundesliga allesamt gewonnen, sind da oben in der Spitzengruppe mit dabei und man sieht also, sie haben den Abgang von Nick Woltemade und auch die Verletzung von Demirovic wirklich gut aufgefangen. Hättet ihr das so gedacht?
Tja, wie logisch war das, dass das jetzt wieder so funktioniert plötzlich mit 4 Bundesligaspielen, Siegen in Folge?
Nicht logisch, eben. Weil das Thema Stürmer und Woltemade waren ganz großes bei Wohlgemuth, Hoeneß. Der Hoeneß wollte, Basti Hoeneß wollte zu dem Zeitpunkt, wo Woltemade gegangen ist, ihn behalten. Dann sollte Ersatz kommen, das ist in letzter Minute gescheitert, weil dieser Südkoreaner durch den Medizincheck gefallen ist. Dann war immer klar, Demirovic darf sich nicht verletzen, das ist jetzt passiert. Gestern hat es funktioniert, ich glaube auch gegen die aktuell mit schwächste Mannschaft in der Bundesliga. Jetzt auf die Strecke von mehreren Wochen Demirovic zu ersetzen, wird schon eine Herausforderung. Aber ich sage mal, für den Burgfrieden und für die innere Stabilität bei Stuttgart war das schon wichtig, dass die gestern gewonnen haben.
Aber das Gute ist, Dennis Undorf ist wieder zurück. Ja.
Aber auch kein klassischer Mittelstürmer.
Kein richtiger Stoßstürmer. Ja, und trotzdem bringt er ja eine Qualität mit, dass er Tore machen kann. Ja. Mhm. Und das ist ja das große Glück, was der VfB Stuttgart eben auch hat, dass sie mit Sebastian Hoeneß einfach einen Trainer haben, der es immer wieder schafft, eben, wenn man sich gestern die Aufstellung angeschaut hat, habe ich gedacht,
ziemlich viele No-Names.
Und vor allem sehr defensiv aufgestellt, von den Namen her. Und sie dominieren Wolfsburg in einer Art und Weise, das war wirklich einer Spitzenmannschaft würdig. Mhm. Und ihm fällt immer trotzdem was ein, das Problem dann eben auch zu lösen.
Ja, man hat sich auch gefragt, warum holen die für 13 Millionen jetzt den Thiago Tomasch aus Wolfsburg, wo man irgendwie wusste, der spielt immer mal mit und mal macht ein Tor und dann taucht er wieder unter und jetzt ist er Mittelstürmer, macht ein Tor, macht ein gutes Spiel, also da ging ein Plan schon auf.
Wir gucken mal drauf, Stefan, das muss man aber ehrlicherweise auch sagen, Tobi hat es ja schon gesagt, Wolfsburg richtig schwach momentan, das hat mit Bundesliga-Verteidigen auch wenig zu tun, ne?
Nee, bei einer Standard, das ist ja kein Verteidigen, also da hast du eine klare Zuordnung, ich sehe da keine, das ist nicht Bundesliga-würdig, das muss man sagen. Die Worte von Schinzelurz auch nach dem Spiel waren klar und hart.
Total versagen.
Genau.
Das hat mit Strategie nichts zu tun. Das geht ganz klar in Richtung Trainer, würde ich sagen.
Trainer, aber auch dann in der Kombination Mannschaft. Weil nochmal, bei Standardsituationen weißt du genau, wo dein Raum ist, wo dein Gegenspieler, du bist eingeteilt. Und da siehst du eben, dass keiner das macht anscheinend, was der Trainer dann vorgibt.
Und den Ball hatte Stiller mehrfach genau gleich davor so geschlagen und man konnte sich darauf einstellen, was da kommen könnte. Also. Genau.
Das zweite Tor, Mittelstädt, dann in der zweiten Hälfte, auch das wollen wir uns anschauen. Dann hat der VfB, der da 90 Minuten dominiert hat, das Ding eigentlich schon relativ dicht gemacht.
Sie spielen aber auch richtig gut Fußball. Ne? Ja. Das muss man wirklich sagen. Das ist, finde ich, für einen neutralen Zuschauer, jetzt bin ich halt VfB-Fan, aber als neutraler Zuschauer, mit die interessanteste Mannschaft zum Anzuschauen, weil die spielen wirklich einen tollen Fußball. Ja.
Handschrift des Trainers, glaube ich, sieht man sehr klar.
Und wir haben werden ja jedes Jahr die besten Spieler immer weggekauft. Ja? Ob es jetzt Woltemade war im Sommer, aber auch Milo, extrem wichtiger Spieler für den VfB gewesen. Das Jahr davor mit Anton, Girassi, Ito, drei Hochkaräter gegangen und trotzdem schaffen sie es oder schafft Sebastian es immer wieder, eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann trotzdem erfolgreich Fußball spielt.
Mittelstädt war extrem enttäuscht über die Nicht-Nominierung bei der Nationalmannschaft, reagiert dann mit so einer Leistung in dem Tor. Also
ja, aber schon die ganze Zeit. Also das Charakterfrage war ja dann, sehr verwunderlich, dass er nicht mitgenommen worden ist, weil für mich war das noch mit der konstanteste Spieler.
Jetzt gucken wir noch auf das dritte Tor. Stefan, da sieht man auch wieder die individuelle Klasse von Angelo Stiller. Ne?
Ja, ist ja sowieso wichtig für das VfB-Spiel. Zentrale Rolle. Aber wie er den Ball jetzt mit seinem schwachen Rechten so auf seinen Linken schiebt, das ist schon nicht einfach. Wenn wir das gleich nochmal sehen in der Halbzeit, ist scharf gespielt. Ich tippe vorher nochmal auf, aber das ist einfach eine saubere Technik. Dann auch rein. Stiller sowieso ein entscheidender Faktor für das VfB-Spiel.
Felix, wo geht der Weg hin für den VfB? Jetzt sind sie in der Spitzengruppe wieder.
Ja, die Frage ist, was Tobi ja sagt, wie ist es auf Strecke? Sie spielen Europa League, sie haben dann...
jetzt Fenerbahce in Istanbul, ja.
Das heißt, die gehen gerade in der Offensive auch die Option aus, mal zu rotieren, mal irgendwo Kraft zu sparen. Und da wird es interessant sein, aber man sieht einfach, sie haben einen Top-Trainer, sie haben eine klare Idee. Jeder weiß, was er zu tun hat, jeder weiß auch, was der Nebenmann macht. Und dann kannst du sonst mal ausgleichen, auch dass vorne vielleicht nicht dieser Mittelstürmer-Typ ist. Und die Frage wird es dann wirklich sein, wenn jetzt die Belastung dazu kommt, wie es auf Strecke ist.
Auf jeden Fall, und das haben wir vorhin schon gesagt, Nick Woltemade fehlt momentan, klar, aber der VfB kann das irgendwie kompensieren. Und in Newcastle hat er besser eingeschlagen, als es viele erwartet haben, Ruth.
Absolut, weil das ja eben die Frage war, ist dieser Schritt zu früh für ihn? Hätte er nicht noch länger in Stuttgart bleiben sollen? Also der schlägt richtig ein bei Newcastle, hat jetzt wieder einen Treffer gemacht. Und was für einen schönen mit der Hacke. Also ähnlich wie in der Nationalmannschaft hat er da wieder verzückt mit diesem Treffer. Hat jetzt schon 4 in 5 Premier League-Spielen, insgesamt sein 5. Treffer überhaupt für Newcastle. Das Spiel jetzt gegen Brighton und Hove Albion mit Fabian Hürzeler, dem deutschen Trainer, ging trotzdem verloren, aber Nick Woltemade hat einfach auch schon viele Fans gesammelt. In unserer Runde müsste auch schon einer sitzen, denn Felix und auch sein Bruder Toni Kroos, die beiden haben verkündet, dass sie Mitglied sind bei Newcastle. Und zwar sind sie jetzt offiziell Magpies. Und das, Felix, musst du uns jetzt natürlich erklären. Wie kam es denn dazu?
Haben wir so viel Zeit?
Ja, bitte.
Ja, der eine oder andere hat vielleicht schon mal den Podcast gehört. Wir gucken uns auch mal ab und zu mal Spiele an, haben unter anderem...
Nee, wie heißt der?
Ja, das muss jetzt keine Werbung machen.
Einfach mal lupen!
Einfach mal lupen heißt der Podcast, ja. Den hören wir doch.
Danke.
Sehr empfehlenswert.
Jedenfalls haben wir, glaube ich, zweiter Spieltag Premier League, Newcastle gegen Liverpool, uns das Spiel mal angeschaut, ein bisschen analysiert und wir waren total begeistert von Newcastle, wie sie in Unterzahl gegen eine Mannschaft wie Liverpool einen 2-0 Rückstand noch ausgeglichen haben, am Ende leider verloren. Ich glaube, die Meinung danach war, das war die beste Leistung einer Verlierermannschaft und die schlechteste einer Gewinnermannschaft. Und da sind wir Fans geworden und dann haben wir das im Podcast und dann haben die sich gemeldet, Newcastle, und haben uns da Trikots geschickt und wir haben gesagt, ja, da stand da auf, wir sind jetzt offiziell Member of Newcastle und das sind wir sehr gerne.
Okay. Und gibt es noch weitere Benefits, irgendwie eine VIP-Karte oder so? Kannst du uns mal in die Loge einladen oder sowas in der Art?
Nee, der Kollege Dan Byrne hat uns dann noch eine Sprachnachricht geschickt, also Innenverteidiger von Newcastle, hat gesagt, jetzt sind wir an der Verlosung drin, wenn wir Tickets brauchen, vielleicht haben wir Glück.
Okay, also ich drücke euch die Daumen.
Aber sollen wir nicht auch mal einen Podcast machen, wir beide?
Um Gottes Willen.
Nicht so gut.
Wie soll der denn heißen?
Keine Ahnung.
Ja, eben. Ja, das wäre ein guter Titel. Keine Ahnung.
Einfach mal lassen, ne?
Einfach mal lassen.
Der König und der Tiger.
Keine Ahnung, viel Ahnung.
Ja.
Da lachen die Leute.
Ja, jetzt, du hast aber da, dich wirklich auch völlig unnötig da reinbegeben. Das ist doch für dich so gut gelaufen bis jetzt.
Bis jetzt ja. Und jetzt.
Unforced Error.
So. Ja, ist das
Felix
halt.
Hat schon, aber Felix hat einen Namen.
Was denn jetzt?
Der Königstiger.
Ja. Also es gäbe einige Ansätze. Ich würde mal sagen, wir geben das in die Marktforschung und dann schauen wir mal, was es wird am Ende. Trotzdem, du als ehemaliger Spieler auf der Insel, hat dich das überrascht, wie Woltemade jetzt da doch so einschlägt?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich?
Nein, ich habe ihn begleiten dürfen bei der U21-Europameisterschaft und habe ihn da auch öfters mal gesprochen. Und der ist so völlig klar im Kopf. Und darüber hinaus einfach ein herausragend guter Fußballer, ja? Mhm. der gar nicht so groß auf dem Schirm war, dass das eigentlich so ein fantastischer Spieler ist. Und dann kam natürlich diese Ablösegeschichte mit Bayern München. Das hat ihm, obwohl er nichts dafür konnte, eigentlich mehr geschadet, wie dass es ihm was gebracht hat. Und dann war es aber auch für den VfB brutal schwer, wenn du so kurz vor Schluss so einen Transfer tätigen kannst, dass der Trainer natürlich nicht happy ist. Es ist ja logisch, das ist ein Top-Spieler, den du aber für das Geld natürlich als Verein abgeben musst. Ja, den musst du abgeben. Und darauf zu reagieren, ist natürlich auch nicht so einfach. Dann hast du eine Möglichkeit, okay, dann fällt er durch einen Medizincheck durch. Also es ist auch maximal unglücklich für den VfB gelaufen. Aber für Nick hat mich das überhaupt nicht überrascht, weil er bringt alles mit, was du in der Premier League brauchst. Dass es so schnell geht, okay. Man sieht ja am Florian, der braucht ein bisschen länger. Aber beim Nick, dass es so schön ist, also so schnell geht, wunderbar.
Also man hat einen, wie sagte Kalle Rummenigge, Idioten gefunden, der diese Summe gezahlt hat. Und so idiotisch waren die offensichtlich nicht in Newcastle. Die haben sich schon angeschaut, was sie sich dafür einholen. Wir sprechen gleich weiter hier im Doppelpass über den neuen Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Ruven Schröder hat am Freitagabend die Niederlage seiner neuen Mannschaft erlebt. Und muss jetzt überlegen, wie geht's weiter? Ist das mit Eugen Polanski die richtige Wahl oder müssen wir auf der Trainerposition was machen? Das und vieles mehr besprechen wir gleich. Und Sie können jetzt gewinnen, unser Gewinnspiel mit unserem Partner erwinmüller.de. Wie es geht, erkläre ich Ihnen jetzt. Und dann melden wir uns wieder hier aus dem Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück in München. Wir sind nach wie vor hier mit unserer Runde, mit Hajo von Adel und Band beim Doppelpass am heutigen Sonntag. Und ich darf direkt weitergeben an Ruth. Es gab eine emotionale Verabschiedung in Leipzig gestern.
Absolut, ich darf euch eine wunderschöne Choreo zeigen. Also es geht um Josef Pausen, der ja jetzt HSV-Kapitän ist, also im Sommer nach Hamburg gewechselt ist und zurückgekehrt ist in seine alte Fußballerheimat und wie folgt verabschiedet wurde. Also er ist ja dort wirklich eine Identifikationsfigur und Legende. 12 Jahre hat er in Leipzig gespielt. 425 Pflichtspiele, 95 Tore, der Rekordspieler. Und diese Choreo ist dann doch ziemlich beeindruckend, finde ich. Also er ist zu sehen und diese vielen Schwarz-Weiß-Fotos mit Fans, die im Laufe dieser Zeit entstanden sind. Und dann eben der Satz, du warst unser Herz und bleibst unsere Seele. Das also auch noch mit bisschen Fußballromantik gemixt. Und was ich wirklich interessant finde, ist, wir sehen ihn hier eben im HSV-Trikot. Er kehrt zurück mit der gegnerischen Mannschaft und bekommt so eine Abschiedschoreo. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, in der Form und in der Größenordnung. Auf alle Fälle zeigt das, welchen Stellenwert er immer noch in Leipzig hat.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch durchaus verdient für den Weg, den er mit RB gegangen ist. Ne?
Unüblich beim Bundesligaspiel, aber ich muss sagen, das war wirklich stark. Das war stark.
Und was wahrscheinlich für ihn und für den HSV auch grundsätzlich okay ist, dass sie mithalten konnten. Das war zu Beginn der Saison noch nicht so deutlich abzusehen, dass sie auch bei Spitzenmannschaften mithalten können. Klar, am Ende war es dann ein Sieg für Leipzig. Wir schauen mal auf die Tore, auf das erste zumindest vom Baumgartner.
Und nein, aber wie sich der HSV verkauft in dem Spiel. Also normalerweise denkst du, wenn du tippst, wahrscheinlich so 4-0, 5-0. Aber sie zeigen immer Moral, sind auch wieder zurückgekommen, waren voll im Spiel drin, haben eine tolle zweite Halbzeit gespielt und das müssen sie mitnehmen. Also das sind ja jetzt nicht die Gegner, wo du punkten musst, aber die Art und Weise, wie der HSV Fußball spielt, das ist mutig. Also sieht gut aus jetzt. Am Anfang war es so ein bisschen wackelig, aber mittlerweile sind sie angekommen in der Bundesliga.
Ja. Also er macht das erste Tor, der Leipziger macht auch das zweite. Was hat er für eine Entwicklung für dich hinter sich oder in welcher Entwicklung ist er drin? Weil ich finde ihn schon sehr auffällig häufig.
Ich fand ihn immer sehr unterschätzt. Also ich
Ich müsste mal die Statistik anschauen, aber ich glaube, der war immer schon sehr effektiv, Baumgartner, mit Assists und Toren. Und mich überrascht es nicht, dass er irgendwo jetzt, auch wenn er das Vertrauen bekommt, auch mal konstant von Anfang an zu spielen, dass er das dann auch nutzt und ist ein wichtiger Spieler, also der entscheidende Spieler aktuell für Leipzig. Und,
vierte Tor diese Saison, letzte Saison nur zwei gemacht, aber also scheint jetzt auch möglicherweise durch ein paar Abgänge einfach ein bisschen mehr Platz zu kriegen. Irgendein Kollege da hinten ist ziemlich am Meckern, aber ich hoffe, man hört es nicht so deutlich.
Kein Leipzig-Fan. Er bringt vor allem konstant gute Leistungen. Das war doch immer sehr schwankend. Er hat sehr, sehr gute Spiele gehabt, aber dann hast du auch wieder überhaupt nicht gesehen. Und jetzt bringt er einfach eine Konstanz, weil ich glaube, dass der Trainer extrem Stand auf ihn hat. Ja? Da hat das Selbstbewusstsein vom Trainer. Und dementsprechend, torgefährlich war er schon immer. Und jetzt macht er sie auch in der Regelmäßigkeit dann eben auch rein.
Ich denke, du hast was sehr Sinnvolles gesagt. Ich habe dir nicht so richtig zugehört, weil der Kollege da hinten regt mich ein bisschen auf. So ist es nun mal manchmal. Wir sind ja hier in der gewissen, hier in der Hotelhalle. Das ist, jetzt gibt es aber Applaus. Das ist ja nett. Aber Leipzig scheint ganz gut zu funktionieren und wir kommen zum nächsten Verein, der da oben gut mitmischt, nämlich zu Bayer 04 Leverkusen und auch da zu Ruth. Oder Ruth?
Wie ihr mich jetzt hier hinten aus dem Rückraum holt, ne? Also, warte, ich muss mal kurz zu euch kommen.
Schon im Sicherheitsraum oder was?
Ja, ich weiß es nicht.
Nee, ich habe mich noch nicht in Sicherheit gebracht.
Ja, also. So. Thema Bayer 04 Leverkusen.
Unbedingt gerne, leite ich für euch ein. Läuft ja unter Kasper Juhlmann hervorragend. Sie haben wieder Anschluss hergestellt und die letzten Spiele wirklich sehr gut gemeistert. Jetzt dieses sehr torreiche Spiel, das sie da abgeliefert haben. Und einer, der ist zum neuen Leader geworden, nämlich Alejandro Grimaldo, absoluter Führungs- und Schlüsselspieler im Moment, hat ja zwei Tore gemacht und hat jetzt wettbewerbsübergreifend schon 6 Tore und 2 Assists erzielt. Also er ist wirklich stets gefährlich, ist am meisten gelaufen, macht das Spiel eben von hinten links aus dann auch immer sehr gefährlich und schnell und hat diese neue Rolle eben angenommen, die jetzt bedeutet, er ist ja schon seit 2023 mit dabei, dass er jetzt in dieser Saison einfach nochmal ein Ticken wichtiger ist. Seht ihr das auch so?
Stefan, ich glaube schon. Ne? Woran könnte das liegen?
Ja, Leverkusen hat ja schon Führungsspieler verloren und er ist in diese Rolle jetzt reingewachsen, hat das absolute Vertrauen von dem Trainer und strahlt das dann auch aus. Und ich würde ihn gar nicht mal so sehr an seine Schusstechnik oder Toren festmachen, sondern die Art und Weise, wie er auch die Spieler mitnimmt und führt. Das ist schon wirklich gut, bedingt durch den Abgang dann schon ein Stück weit von Xhaka.
Also das vielleicht ein Grund. Wir schauen mal gemeinsam. Du lehnst dich schon so nach vorne, Felix. Du willst was sagen. Auf sein Tor, also sein zweites Tor. Das war das 3:1 oder 1:3, um es richtig zu sagen. Was wolltest du sagen zu ihm?
Es ist für mich ähnlich wie bei Harry Kane. Ich finde nicht, er spielt besser, aber er wird wichtiger. Also wenn wir sehen, wie er in der Meistersaison gespielt hat, also viel besser konntest du da auch gar nicht mehr spielen. Also er bestätigt das einfach. Aber er ist einfach wichtiger, weil, wie es Effe sagt, es fehlen jetzt ein Xhaka, es fehlt ein Wirtz. Der Fokus ist ganz anders auf ihn. Und er übernimmt dann mehr Verantwortung mit Leistung. Das ist immer das beste Argument, Verantwortung mit Leistung zu übernehmen. Und deswegen ist er sehr, sehr wichtig und entscheidend in der Saison, dass Leverkusen da in dieser Umbruchphase, in der sie sind, auch Ergebnisse erzielen.
Ist ja ein bisschen wie in Stuttgart auch letzten Endes, ne? Wenn da 2, 3 wichtige Leute fehlen, dass andere dann plötzlich sich ganz anders in der Verantwortung sehen, dann in diese Rolle reinkommen, wenn sie denn auch die Qualität haben. Plus Trainer, der in der Lage ist, die Spieler entsprechend einzusetzen. Dann wirst du plötzlich zum Stabilitätsanker, weil Grimaldo ist ja durch seine Führungsqualitäten in den letzten Jahren ja nicht besonders aufgefallen. Ja. Ist übrigens auch für Jonas Hofmann nicht ganz schlecht, weil der eigentlich auch schon
spielt auch wieder, ne?
Ja, total.
Und 13 von 15 möglichen Punkten hat Kasper Juhlmann jetzt geholt. Nicht alles irgendwie großartig kurz und klein geschossen mit seiner Mannschaft. Auch das Spiel gestern war ja am Ende eng. Aber das spricht mal klar für ihn, ne?
Ja, und das ist ja genau das Entscheidende, dass du, wenn du gerade in so einem Umbruch wie Leverkusen ist, ja, du holst wahnsinnig viele junge Spieler, Top-Talente, wirklich großartige Spieler, aber die sind noch nicht so weit. Und dann brauchst du eben die Gestandenen, eben Grimaldo, Andrich, Hofmann, der jetzt da wieder mit reingekommen ist. Es war natürlich auch für ihn ein Glücksfall, dass so viele Junge gekommen sind, wo sie gemerkt haben, oh, ja, nur mit den Jungen wird es schwierig. Wieder, ja. Wir brauchen schon auch eine gute Balance. Und das ist eben entscheidend, wenn du es nicht so dominieren kannst, wie vielleicht aus der Vergangenheit heraus, trotzdem die Ergebnisse zu erzielen, damit der Prozess einfach auch schneller vonstatten geht.
Und das Zweite, ja, Entschuldigung.
Bei Grimaldo wird zu viel einfach nur auf die Freistoßtore reduziert. Also wenn man den normalen Bundesliga-Fan zu Grimaldo fragt, dann sagt er wahrscheinlich super Freistöße und spielt da halt mit. Und was bei ihm auch bemerkenswert ist, bei Leverkusen gefühlt ist ja die ganze Meistermannschaft oder Double-Mannschaft gegangen. Ich habe bei ihm nicht einmal im Sommer gehört, Wechselwunsch, dass es irgendwo kurz davor war. Also der muss ja irgendwann denken, alle gehen, beschäftige ich mich auch mal damit. Aber der war immer klar, er will bleiben, er hat jetzt diese Rolle und ich finde, das hat er sich verdient und vielleicht immer noch unterschätzt, obwohl er schon so einen Stellenwert eigentlich haben sollte.
Und Stefan, das 2-0, also wir springen ein bisschen in der Chronologie zurück, das lässt dann wieder so ein bisschen erinnern oder erinnert ein bisschen an das alte Leverkusen, an dieses Zauberfußball-Leverkusen. Genau. Das war schon genial gespielt, ne?
Perfekt, mit einem Kontakt durchkombiniert und dann das Tor gemacht. Das ist außergewöhnlich. Man darf hier bei Leverkusen aber auch nicht vergessen, die haben nach ein paar Spieltagen den Trainer gewechselt. Also auch eine Situation, wo eine Mannschaft denn einbrechen eigentlich könnte, aber mit Juhlmann haben sie halt einen Trainer, der empathisch ist und mit der Mannschaft arbeitet und nicht der Trainer oder das Trainerteam für sich und die Mannschaft mehr oder weniger auf der anderen Seite, sondern sie arbeiten jetzt wieder zusammen und es wird immer besser.
Wenn wir zum Gegner einmal noch schauen, Mainz letztes Jahr mit einer überragenden Runde, jetzt stehen sie weit unten drin, trotzdem bleibt es ruhig. Zu Recht, weil auch das Spiel ja, sagen wir mal, relativ offen war und sie sich gewehrt haben. Wie siehst du das?
Ja, also irgendwann müssen sie natürlich punkten, weil sie unten drin stehen. Sie haben die internationale Belastung, was die Sache wieder schwieriger macht. Aber an den Trainer festzuhalten, ist vollkommen richtig. Er hat da was Großes geschaffen in einer schwierigen Situation, hat sie stabilisiert, hat sie international hinbekommen, sodass sie international jetzt spielen. Haben sie in der Bundesliga wirklich auch zum Teil wirklich guten Fußball gespielt. Völlig richtig, auch da in einer schwierigen Situation an den Trainer festzuhalten und Ruhe zu bewahren.
Und oben Hackordnung, Bayern klar, die 1 und dann Dortmund, Leverkusen, Leipzig so auf einer Linie oder der VfB noch dabei oder ist Dortmund ein Stück besser?
Ja, ich bin ja ein bisschen befangen, aber ich sehe Dortmund da vielleicht ein Stück weit vorne und das überrascht mich sehr, da ich echt sagen muss, als Niko Kovac verpflichtet wurde, war ich ausgesprochen skeptisch, weil mir schon irgendwie klar zu sein schien, dass er die so schleifen kann, dass die Champions League tatsächlich noch erreichen oder zumindest das europäische Geschäft. Aber ich hätte gedacht, wenn dann zur neuen Saison alles auf Null gesetzt wird, haben die Spieler schon keinen Bock mehr auf den und die ganze Rennerei und das Schleifen.
Aber das ist überhaupt nicht so.
Der scheint tatsächlich seinen Stil auch ein bisschen verändert zu haben und hat offensichtlich in seiner Art der Ansprache an die Mannschaft auch nochmal was verändert und ist insofern jetzt ein Trainer, mit dem man bis zum Schluss, naja, ich sag mal, die Bayern jagen kann, ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, so ein stabiler zweiter Platz ist wirklich drin für Dortmund.
Also Leipzig und Leverkusen auch für dich ein bisschen hinter Dortmund?
Ja, Leverkusen auf jeden Fall. Muss ich auch sagen, bin ich überrascht, dass es jetzt dann auch so schnell mit dem Trainerwechsel funktioniert. 13 von 15 Punkten ist eine Ansage, auf jeden Fall. Ich sehe Dortmund auch ein Stück weiter vorne. Der Abstand zwischen Dortmund und Leverkusen und Leipzig ist aber nicht so groß wie der zwischen Dortmund und Bayern.
Also da ist es enger aus deiner Sicht. Das deckt sich natürlich auch mit den Punkten, die sie haben in der Tabelle. Also letztlich ist diese Argumentation sehr schlüssig.
Ich glaube auch, dass Kovac zu Dortmund gut passt mit seiner Art und mit der Mannschaft, die dort ist. Also bei den Bayern hat er eine Zeit lang funktioniert. Aber gerade dieses Konditionstraining, er will ja gern auf die Spinning-Fahrräder und so weiter. Und bei Bayern hieß es dann irgendwann, trainieren wir für die Tour de France oder trainieren wir für die Bundesliga. Und bei allem Respekt vor den Spielern, die in Dortmund spielen, aber bei Bayern sind ja vielleicht noch erfolgreicher, noch welche, die mehr Titel gewonnen haben. Und da gab es dann ein bisschen mehr Widerstand, auch von dem James Rodriguez damals. Ja. Und in Dortmund, da war ja keiner in der Mannschaft in der Position, den Trainer zu hinterfragen, aufgrund dessen, wie es davor gelaufen ist.
Ja, die waren
und
ja dann auch schon alle weg, ne?
Ja.
Hummels und mit Reus.
Ja, und man hat es ja mit verschiedenen Trainern versucht. Ne?
Ja, aber immer nur eine Gangart würde natürlich auch bei Borussia Dortmund zum jetzigen Zeitpunkt der Saison auch schon dazu führen, dass die Spieler sagen, ganz ehrlich, bitte nicht mehr.
Aber sie hatten ja auch nicht diese lange, harte Vorbereitung. Mhm. Die haben die Club-WM gespielt, also eigentlich durchgehend. Ja. Also du beendest die, spielst die Club-WM, hast eine kurze Pause und gehst schon wieder in die Bundesliga.
Ja.
Und Niko Kovac ist ja auch ein Trainer, der permanent dazulernt.
Hat sich also weiterentwickelt, ist ja, doch
du
logisch.
Du kennst ihn aus der Zeit Bayern München und daraus hat er gelernt. Und er setzt sich auch hin, reflektiert.
Ja.
Ich meine, ja, der ist ja auch noch jung, der ist 54 Jahre alt. Ich meine, Jupp Heynckes hat sich mit Ende 60 nochmal komplett verändert. Warum soll das Kovac mit Anfang 50 nicht auch tun? Absolut. Und das scheint ja wohl der Fall zu sein.
Wir gucken gleich nach unten und da steht Borussia Mönchengladbach. Vorher nochmal Hinweise von unserem Sportwettpartner. Wir sind gleich zurück. Wir sind zurück. Hier beim Doppelpass und ich habe es gesagt, wir schauen auf Borussia Mönchengladbach. Da richten sich die Hoffnungen jetzt auf den neuen Sportdirektor, auf Ruven Schröder. Aber man ist Tabellenletzter. So schaut's aus.
Kleine Quizfrage zum Start. Kennen Sie den Unterschied zwischen Ruven Schröder und Serge Gnabry? Ganz einfach, Gnabry wechselt ständig die Haarpracht, spielt aber seit vielen Jahren immer beim gleichen Verein. Ruven Schröder wechselt ständig seine Clubs, hat aber dafür immer die gleiche Frise. So schaut's aus. Mönchengladbach ist tatsächlich bereits Schröders 7. Job als Manager in 11 Jahren. Und der ehemalige Innenverteidiger ist noch nie rausgeflogen, sondern immer selbst und meistens vorzeitig gegangen. Denn irgendwann kam immer von irgendwo ein besseres Angebot.
Ich wollte unbedingt zu Borussia, ich wollte diese Chance ergreifen.
Natürlich, und deshalb darf man den wechselfreudigen Schröder auch getrost den Sandro Wagner unter den Manager nennen. So schaut's aus. Bloß kein sentimentaler Blick zurück, auf zu neuen Ufern. Schröder liebt frische Herausforderungen. Seine alten Clubs, Salzburg oder früher Schalke, bleiben dagegen häufig etwas ratlos und geknickt zurück.
Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage, warum?
Wahrscheinlich, weil er in seinem Job sehr gut ist und keine Angst vor unpopulären Entscheidungen hat.
Du wirst in den seltensten Fällen mit Glanz und Gloria, mit Blumen verabschiedet und das war mir vollkommen bewusst. Akzeptiere ich zu 100% und stehe aber zu meiner Entscheidung.
So schaut's aus. Wenn man Schröder holt, weiß man, dass man einen offensiven Repräsentanten bekommt, der die Öffentlichkeit genauso wenig scheut wie große Ziele. In Gladbach hatte man da nach der Ära Wirkus womöglich einen kleinen Nachholbedarf.
Ruven ist da, Ruven wird die sportliche Verantwortung übernehmen und Ruven wird es gut machen.
Das Problem ist nur, dass Schröder die Tore, die Gladbach regelmäßig bekommt, leider nicht selber verhindern kann. So schaut's aus. Ruven Schröder wird frischen Wind nach Gladbach bringen, das steht fest. Und Aufbruchstimmung, so wie bei jeder Station.
Und da muss ich sagen, vorwärts und vorwärts.
Aufwärts wäre zwar noch besser, wenn man auf die aktuelle Tabelle schaut, doch Platz 18 hat auch etwas Tröstliches. Weiter abwärts geht es nicht. So schaut's aus.
Irgendwie geht es ja doch theoretisch weiter abwärts, nämlich möglicherweise eine Klasse tiefer. Aber das ist noch ein bisschen arg früh, darüber zu sprechen. Ist Ruven Schröder, Stefan, für dich der richtige Mann für Borussia Mönchengladbach?
Das ist wirklich eine schwierige Frage.
Ja, deswegen richte ich sie an dich.
Ich wünsche ihm alles Gute.
Ja. Was muss er lösen? Welche Themen muss er angehen? Jetzt mal, wenn du von ihm oder über ihn persönlich mehr als Glückwünsche
die,
oder
die erste Frage ist ja, arbeitest du weiter mit Polanski oder nicht als Trainer? Und wie viel Zeit bekommt er? Die bekommen jetzt, also Bayern München haben sie, dann fahren sie nach St. Pauli und haben das Derby gegen Köln. Ja. So, und dann wird er vielleicht eine Entscheidung treffen müssen. Ja, wir arbeiten weiterhin zusammen oder ich muss mich umgucken nach einem neuen Trainer. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe für ihn. Und dann die Kaderzusammenstellung, ob das wirklich reicht für die Bundesliga. Und dann muss er im Winter wahrscheinlich nachlegen. Aber es ist ja die Frage, wie lange er bleibt.
Du hast dieses Spiel am Freitag auch geschaut, ne, was sie verloren haben gegen Union. Wie Bundesliga-tauglich hast du Borussia Mönchengladbach empfunden?
Ja, eine Mannschaft, wo du merkst, dass es im Kopf umgeht. Ja. Sie sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen. haben gegen kein überragendes Union, nach einer Viertelstunde steht es 2-0 und du hast einfach das Gefühl, sie haben wahnsinnig viel Angst, da ist kein Selbstvertrauen, überhaupt kein Selbstvertrauen da, es ist aber auch überhaupt kein Spieler da, der es schafft, die Mannschaft ein Stück weit dann aber auch mitzunehmen, unglaublich zweikampfschwach auch, ja, und das sind alles so Indizien, ja, das, die Mannschaft weiß, sie ist in akuter Gefahr, weil sie haben ja schon ein Package auf der letzten Saison doch mitgenommen. So, dann hast du schon die erste Trainerentlassung, dann kommt mit Polanski der nächste. Du hoffst, ja, jetzt könnte sich was ändern. Es ändert sich aber nichts. Ja.
Das erste Tor ist ja schon in der dritten Minute gefallen.
Ja. Ja?
Also ich meine, wir gucken mal drauf, ein Eckstoß,
ja,
und dann kann das schon passieren, dass Döki eben zum Kopfball kommt?
Ja, also das kann ja passieren. Ja. Der springt einen Tick höher, Friedrich ist mit dabei. Das kann in meinen Augen passieren. Was ich viel schlimmer fand, die Aktion davor, wo zum Eckball geführt hat. Das spiegelt so ein bisschen Gladbach im Moment wieder. Das Tor, das kann passieren. Du kannst mal ein Kopfballduell verlieren.
Also das ist die Szene davor, ne? Und das ist ja zweite Minute oder sowas. Ja,
wieder ein langer Ball und ewig in der Luft. Und ich weiß nicht, was Skelly da macht. Und erstens da schon eine Riesenchance. Wird noch vom Torwart gut pariert. Und darauf entsteht die Ecke. Und du hast alle Zeit der Welt, den Ball zu klären. Und du schaffst es nicht, weil er meint, der Torwart kommt. Wie soll der Torwart da kommen? Eine absolute Fehleinschätzung von Skelly. Und kommt schon mal eine riesen Tormöglichkeit raus. Und anschließend kommt eben dieser Eckball zustande, der zum 1-0 führt.
Felix, glaubst du, dass es mit Eugen Polanski weitergehen kann? Dass er das schafft, die Mannschaft wieder so aufzubauen, dass sie wieder Spiele gewinnt, dass sie wieder regelmäßig punktet und dass sie sich da unten wegkämpfen? Oder?
Ja, was schon mal nicht geklappt hat, ist dieser Effekt, dieser Wechseleffekt vom Trainer. Also dafür hat er jetzt schon zu viele Spiele gemacht, wo er nicht gewonnen hat. Man hat ja mal gehört, dass er ohne U23 super Arbeit leistet. Das kann auch sein, nur Bundesliga ist halt nochmal ein ganz anderes Geschäft. Und wenn du dann eine verunsicherte Mannschaft vorfindest, das kannst du auch nicht von jetzt auf gleich ändern, wenn du dann auch nicht am Anfang die Ergebnisse hast. Und es gibt so ein typisches Muster, finde ich, bei solchen Mannschaften. Sie liegen immer zurück. Ob den Punkt, den sie in Leverkusen dann noch geholt haben zwischendurch, haben sie auch zurückgelegen. Aber dann mal gegen Frankfurt steht es dann mal 6-0, bei Union steht es dann nach 15 Minuten 2-0. Und dann fangen sie an zu reagieren. Also sie gehen mit einer Angst ins Spiel, mit einer Unsicherheit. Und dann, wenn nichts mehr zu verlieren ist, dann versuchen sie. Und das ist so ein typisches Muster, was man immer wieder bei diesen Mannschaften auch erlebt. Und ich glaube, viele Möglichkeiten hat Polanski dann auch nicht mehr.
Und er spricht genau darüber, Eugen Polanski, nach dem Spiel über diese Phase und was das mit seiner Mannschaft offensichtlich macht. Und versucht das auch zu erklären, warum es so ist.
Anscheinend müssen wir da noch mehr Feuer reinbringen vorm Spiel. Vielleicht sind sie zu leise als Charaktere und dann sehe ich das als meine Aufgabe, als unsere Aufgabe, das dann noch ein bisschen klarer zu definieren, wie wir in ein Spiel reingehen müssen. Das ist aber keine Hoffnung, sondern die Jungs können das und das ist auch unabdingbar in der Bundesliga. Es wird uns nicht nur bei Union so treffen, sondern eigentlich bei jedem Spiel.
Jetzt die Körpersprache so ein bisschen beobachtet, ne? Der Blick geht nach unten, also ja, viel Überzeugung.
Nee, also es wirkt nicht wirklich überzeugend und ich glaube, dass nur noch lauter die Jungs anbrüllen und zu sagen, wir gehen jetzt raus und wir kämpfen, beißen, ich glaube, das ist es dann nicht. Da muss man, glaube ich, eine ganz andere Form der Psychologie wählen. Das nächste Spiel ist gegen Bayern. Mhm. Da würde ich auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall noch Polanski behalten. Und dann, ja, weil das, also wenn du jetzt einen neuen Trainer präsentierst und der kriegt dann gleich gegen die Bayern 0-7 auf die Jacke, ist natürlich völlig bescheuert. Jetzt muss also Friedhelm funkeln, sollte sein Telefon mal langsam. Ich glaube, ich könnte mir. Ja, naja, ist nicht nahe, aber ich glaube. Korrigiert mich, wenn ihr hier was verpasst, aber was ist denn eigentlich mit Urs Fischer? Der wäre doch eigentlich jemand, der auch eine, also ich glaube, dass dieses, ich muss sie jetzt noch mehr anbrüllen und wir müssen jetzt noch mehr, ich glaube, das bringt alles nichts, aber jemand, der
dafür ruhig... Dafür steht er nicht, sondern eher für Stabilität. Ja,
genau. Und ich glaube, warum denn nicht Urs Fischer? Der wäre doch ein guter Mann dafür.
Ich glaube, der Polanski bekommt auf jeden Fall die 3 Spiele bis zur Länderspielpause. Da wird vorher nichts passieren.
Schon wieder Länderspielpause.
Das ändert sich nächstes Jahr, dann wird das irgendwie gerafft.
Also die Infos haben wir, dass es so erstmal bleiben soll. Die Fans sind, glaube ich, auf seiner Seite. Das Anbrüllen haben ja auch die Fans am Freitag dann übernommen nach dem Spiel bei Union. Und ich habe das Spiel auch verfolgt. Und ich meine, wir haben hier 3 Ex-Profis, die können es besser beurteilen. Aber das, bei Gladbach habe ich so das Gefühl, die sind eine Mannschaft, die können es eigentlich. Die haben Spieler wie Rocco Reitz, Neuhaus, Kastrop. Gute Fußballer, aber dass die verstehen, es geht um den Klassenerhalt. Vielleicht dauert es ein bisschen, vielleicht dauert es zu lang. Haben Verletzte, Honorar, Kleindienst, wenn die zurückkommen, aber, kann sich auch noch mal einiges ändern.
Aber dann musst du die halt auch mal da hinstellen, wo sie am besten funktionieren. Ja, wenn ich dann sehe, Rocco Reitz rechts außen, Kastrop links außen, dann weiß ich nicht, ob das ihre besten Positionen sind. Ja. Und da würde ich mir dann schon auch wünschen, die Jungs, wenn ich eh schon nicht sicher bin, dann dahin zu stellen, wo sie eben auch am effektivsten sind.
Und dann kannst du auch nicht hingehen und sagen, wenn Kleindienst wiederkommt, dann läuft das. Er muss ja auch erstmal an seine 100% kommen. Also es ist ja auch ein Prozess, dauert auch Zeit. Genau dasselbe.
Warten.
Ja, aber irgendwann ist das dann auch, ist Game Over.
Ja. Ja, aber Kleindienst wird schon die Energie in der Mannschaft verändern. Das ist keine Frage. Das war in der letzten Saison zu spüren, dass er nicht nur mit seinen Toren, sondern auch durch seine Art irgendwie die ganze Truppe auf ein anderes Energielevel hebt.
Aber du hast recht, irgendwann ist aus einer langen Verletzung. Und dann du bist selber mit dir erstmal beschäftigt, um in deinen Rhythmus zu kommen. Das dauert Zeit, das dauert Spiele. Die musst du ihm aber geben. Also er ist ja nicht bei 100%, weit weg.
Tobi hat gerade die Fans angesprochen, die Ultras. Die haben eine ziemlich deutliche Ansage an die Mannschaft dagelassen. Wir konnten da mithören. Ruth, du versuchst das mal uns zu zeigen. Es ist nicht ganz einfach zu verstehen, glaube ich.
Aber oder? Das finde ich interessant zum Thema Anbrüllen, weil stimmt natürlich, hier mit Megafon und lauter Stimme haben sie die Mannschaft auch so zurechtgewiesen. Aber auf dem letzten Tabellenplatz, da haben wir tatsächlich hier schon ganz anders über Ultra-Gruppierungen diskutiert und gesagt, da wird sich zu viel rausgenommen und der Ton ist dann nicht derjenige, der passend ist. Aber in diesem Fall finde ich, wir hören mal genau hin, haben auch untertitelt, damit man es vielleicht noch besser versteht, was die Ultras da an Message rüberbringen. Und das ist schon eher in Richtung konstruktiv.
Leute, alles ist wichtiger. Wir sind unwichtig, ihr seid unwichtig. Der Verein ist das Größte, was wir haben. Irgendwann werden wir alle nicht mehr da sein. Dieser Verein darf nicht untergehen. Vor allem nicht so. Wir haben jetzt noch 27 Spiele. Plus Pokal. Reißt euch den Arsch auf in jedem Spiel. Wir werden es immer honorieren, aber lasst euer Herz auf dem Platz, okay? Egal, ob ihr verliert. Wir werden es honorieren, aber zerreißt euch. Leute, wenn nicht für den Verein, aber für uns, bitte. Wir werden euch immer hinterherreißen. Wir stehen immer da. Gebt alles.
Also damit, das wollte ich euch jetzt auch in die Runde gerne mitgeben, das ist doch echt mal vernünftig argumentiert auch. Wenn ihr euch den Arsch aufreißt, dann sind wir auf eurer Seite und unterstützen euch auch. Ich finde, so kann man es auch machen.
Ja, und bitte.
Ja.
Zum Beispiel. Ja, finde ich auch gut.
Ja.
Aber sag du, wie du das empfindest.
Ich musste nur gerade ein bisschen schmunzeln, weil bei dem Satz, wir werden irgendwann nicht mehr, also wer auf jeden Fall nicht mehr da sein wird, ist Rufen Schröder. In ziemlich genau einem Jahr, schätzungsweise. Aber klar, also das
du
war...
Du siehst da ein Muster, ja?
Ich sehe ein Muster.
Ja, okay.
Na, ich wünsche, also ich weiß auch, weil er gerade ja schon angesprochen wurde und wahrscheinlich gleich nochmal kommt, bin mir nicht so ganz sicher, wenn du dich nach Stabilität sehnst in einem Verein, ob dann Rufen Schröder genau die richtige Wahl ist. Da fehlt eigentlich nur noch Markus Gisdol als Trainer, dann haben wir sie doch alle. Also dieser Wind muss ja kein Fahrtwind sein. Ja? Also bin ich mir nicht sicher. Aber andererseits, Virkus, der kommt aus dem Verein, der ist aus dem Nukleus dieses Vereins, hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Aber die Branche ist doch ein bisschen größer, als dass man dann auf Rufen Schröder kommt, oder?
Herr Stefan möchte ja da sich nicht zu äußern. Oder?
Also was die Gladbach-Spieler, worauf sie sich auf jeden Fall verlassen können, ist das Publikum. Weil das weiß ich, die Gladbach-Fans.
Mein Bruder ist Gladbach-Fan.
Eine Bank, auswärts wie zu Hause. Nur du musst eben auch dein Herz auf den Platz lassen. Dann sind sie auch gar nicht böse. Es gibt halt so Spiele, letztes Jahr mit Saarbrücken im Pokal, wo sie verlieren. Das akzeptieren sie halt nicht. Und so eine Phase in der Bundesliga akzeptieren sie auch nicht. Aber wenn sie sich den Arsch aufreißen, dann stehen sie wie eine Wand hinter Borussia Mönchengladbach.
Und in Sachen Ultra-Ansprachen, also ich glaube, wir erinnern uns auf Schalke damals, wo die Ultras gefordert haben, dass der Kapitän damals, der Schalke, ich komme gerade nicht drauf, wer es war, seine Binde abgeben muss und der Nordkurve überreichen. Da wurden ganz klar Grenzen überschritten und wenn man sich das jetzt... Der Ton ist vielleicht laut, aber wenn man sich anschaut, dank eurem Untertitel, also was Bruder, gesagt wird,
diese Trikotgeschichte war härter, du hast recht, das war die Binde.
Mein Bruder ist Gladbach-Fan, also der zerschleißt innerhalb einer Saison ungefähr 7 Fernbedienungen. Also der hat ganz schön gelitten in den letzten 2-3 Jahren.
Ja, das kann aber auch noch weitergehen. Ne? Also möglicherweise sollte er schon mal auf Vorrat einkaufen.
Bitte sprich
aber
es nicht aus.
Jetzt trotzdem noch mal zu Rufen Schröder. Roland Virkus oder sicherlich auch durch dieses Video von Flo Neuhaus aus Mallorca und durch andere Geschichten immer so, also imagemäßig nicht so top funktioniert für Borussia. Rufen, klar, der hat diese Geschichte bei Schalke vorher gegangen, jetzt bei Salzburg vorher gegangen, aber bringt der nicht auch was? Hat der nicht Netzwerk, Erfahrung, bestimmte Dinge, die einfach jetzt für Borussia Mönchengladbach in der Situation wichtig sind?
Ich will gerne eins vorne wegnehmen. Ich habe mit Ruben in Bremen zusammengearbeitet und das ist ein ganz feiner Mensch, weil also. Er mir jetzt ein bisschen negativ hier rüberkommt. Natürlich ist nach außen wirkt das dann. Ich habe letztes Mal auch von ihm eine Aussage gelesen, wir sind noch was, da muss ich erst mal gucken, wer sind wir gerade.
Ja.
Aber trotzdem, der Ruben ist ein ganz feiner Mensch. Er hat ein großes Netzwerk, ist in der Branche extrem respektiert. Das muss man sagen. Ist auch nicht umsonst, dass die Vereine auch immer wieder auf ihn zurückgreifen wollen. Aber dieser Verein braucht Identifikationsfiguren, der braucht Konstanz. Ich glaube, was bei der Borussia auch das, ich vergleiche das so ein bisschen mit den Dinos HSV und Bremen in der Zeit, bevor sie abgestiegen sind. Das ist so ein schleichender Prozess. Mhm. In dem befinden sich gerade. Es geht immer mehr abwärts. Und irgendwann kommt der große Knall. Und da muss man jetzt versuchen, das zu verhindern. Ich wünsche auch Ruben alles Gute. Mhm. Er hat ein gutes Netzwerk. Glaube ich auch ein größeres und besseres als Roland Wirkus, der aus dem Verein kam, aus dem Nachwuchs kam. Am Ende können wir es erst am Ende der Saison beurteilen.
Aber dieses, ja. Ja, gut, aber. Dieses Gefühl, dass es irgendwie immer schwerer wird für Borussia Mönchengladbach, das haben wir schon seit einer Weile. Und ich kann mich erinnern, zu Saisonstart stehen wir immer da und sagen, oh, dieses Jahr könnte es schwierig werden. Das ist einfach ein Prozess, wie Felix das sagt, der schon seit ein paar Jahren läuft. Und den zu stoppen, das ist schwer.
Ja, aber es kann ja auch in die andere Richtung gehen. Also in der letzten Saison, ich glaube 7 Spieltage vor Schluss, waren sie mit einem Fuß fast in Europa, ja. Hatten selber die Möglichkeiten, es zu schaffen. Und dann ging es ja bergab. Und wenn du dann so in so eine neue Saison startest, eben mit dieser Bilanz, Wirkus aus eigenen Stücken sagt, ich verabschiede mich, ich trete zurück, dann ist ja da irgendetwas faul, würde ich jetzt mal sagen,
im Verein.
Im Kern des Vereins.
Ja.
Ich würde das gar nicht mal auf die Spieler beziehen, weil da fragst du nach Qualität, Potenzial und so weiter. Aber im Kern des Vereins muss ja irgendetwas faul sein.
Okay, wir werden auf jeden Fall schauen, wie Ruven Schröder diese Aufgabe angeht, wie das mit Eugen Polanski weitergeht und ob die Borussia es schafft, sich sukzessive vom Tabellenende zu entfernen. Schwer genug wird's. Wie gesagt, nächster Gegner ist der FC Bayern München. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung, sprechen gleich weiter über Nico Schlotterbeck, über Dayo Upamecano, über die Transfers des FC Bayern München, die da möglicherweise kommen. Und Sie sollten jetzt aufpassen, 75.000 Euro Urlaubsbonus bei unserem Gewinnspiel. Also mitmachen, zugreifen, absahnen. Bis gleich im Doppelpass. Sind wir wieder beim Doppelpass am heutigen Sonntag. Schönes Herbstwetter mittlerweile draußen, die Sonne rausgekommen in München. Und Sie sehen es, der Stuhl neben mir, oder Sie hätten es sehen können, jetzt sehen Sie es, der Stuhl neben mir ist leer, weil Markus Babbel seiner heimlichen Leidenschaft jetzt frönen wird beim Winamax Checkout.
Da stehen wir bereit, Markus, zum Winamax Doppelpass-Checkout. Wie steht's um deine Darts-Fähigkeiten?
Also es hat ja geheißen, der Fan gewinnt ein Trikot, wenn er gewinnt. Und das ist eigentlich schon fast sicher für ihn.
Johannes, du gewinnst sogar ein Dartset, ein Hoodie und ein Trikot deiner Wahl. Ich nehme an, den Verein können wir uns denken.
Genau, Borussia Dortmund.
Und du spielst Darts ab und zu?
Ab und zu, ja.
Oha. So, Markus, 2 Aufnahmen für jeden. Du darfst beginnen.
Okay.
Deine 3 Pfeile schon mal werfen. Schauen wir uns das an. Das ist schon mal eine Doppel-1, die 20 und Boah. Die 18. Das sind 40 Punkte. Okay. So, Johannes. Das sind die 3, die 17 und damit bleibt es bei der 20.
Oh. Jetzt haben wir ja tatsächlich eine Chance.
Was ist hier los? Das ist die 20, super.
Ei,
die 1.
Ei.
Seht ihr, als 18? 65 sind es für dich, Markus. 65. So, jetzt holen wir auf. 2. 7. Und die 20. Nee, das war's. Das sind
Was hast du zu können? Du hattest 49, oder? Auf alle Fälle, Markus, das geht an dich, ganz klar. Damit haben wir...
Das hat aber nur was zu tun, weil er Dortmunder ist. Halt. Als Bayer verliert man da ungern.
Oha. 100 Euro ins Rasenschwein für dich. Danke fürs Mitmachen. Und jetzt schauen wir uns aber noch an, wie es wirklich geht bei den Profis. Die German Darts Open sind nämlich auf Sport 1 zu sehen. Basti Schwele und Robbie Marjanovic stimmen uns ein.
Ja, vielen Dank an Ruth und auch Grüße an Florian König und alle Gäste im Doppelpass. Neben Fußball und dem großen Spiel gestern natürlich auch große Darts bei uns in Hildesheim zum Finale der European Tour. Robbie Marjanovic ist mit dabei. Robbie, wir sehen sehr große Darts dieses Wochenende.
Es fehlen ein paar große Namen, aber wir sehen tatsächlich wirklich Riesendarts. Was da gestern ablief in Hildesheim, war kaum zu glauben.
Ja, und schaut euch das mal an, denn Dirk van Dijvenbode an diesem Wochenende mit der Legende, mit dem neuen Darter, den er rausspielt in seinem Match gegen Karel Sedlacek. Das ist der vierte Neun-Darter von Dirk van Dijvenbode allein in diesem Jahr 2025. Und mit welchem Grid der den spielt, Robby?
Ja, und nicht ganz gewöhnlich über die Triple 17, die Triple 18 und zum Schluss natürlich die Doppel 18 der John Lowey.
Ganz genau, weil er die Doppel 12 schon ein paar Mal hatte und nicht getroffen hat, hat er sich einen anderen Weg gesucht. Und Dirk van Dijvenbode spielt heute jetzt dann bei uns im Achtelfinale gegen Deutschlands Superstar, gegen Deutschlands Nummer 1, gegen Martin Schindler. Also was für ein Spiel. Seid mit dabei, wir sind den ganzen Tag für euch da. Und damit erstmal zurück zu euch in den Doppelpass.
Dirk van Dijvenbode, ja, knapp besser als Markus Babbel, aber du hast das Duell hier gewonnen. Also insofern Respekt. Wir schauen auf Nico Schlotterbeck, wollen uns noch mal ein bisschen klar machen, was für Fähigkeiten er hat, warum er so begehrt ist, gerade warum man auch hier in München über ihn nachdenkt.
Nico Schlotterbeck ist Augenzeuge und erlebt aus nächster Nähe, dass der BVB doch noch verlieren kann und dass das neue Jugendwort des Jahres den Saisonstart der Bayern perfekt beschreibt. Das Crazy. Gar nicht verrückt ist der Gedanke, dass Schlotterbeck nächstes Jahr seine Monstergrätschen nicht mehr gegen, sondern für den FC Bayern vollführt. Seine Leistung im Spitzenspiel geht als Bewerbungsdemo jederzeit durch. Und Schlotterbecks Vertrag in Dortmund läuft nur noch bis 2027.
Sich mit den Besten zu messen macht extrem viel Spaß.
Und bei den Besten zu spielen vielleicht noch mehr. Mit neuem Gehalt und eingebauter Titelgarantie. Die Frage ist allerdings, braucht der FC Bayern Nico Schlotterbeck?
Braucht er ihn?
Es steht und fällt mit Upamecano. Ja, wenn Upamecano verlängert, dann glaube ich, brauchen sie Nico Schlotterbeck nicht. Wenn er nicht verlängern sollte, dann musst du dich natürlich mit der Thematik auseinandersetzen, ganz klar. Weil, wie der Felix ja vorher schon richtig erwähnt hat, er ist gereift, er ist ein absoluter Führungsspieler bei Borussia Dortmund, Kapitän geworden, spielt sehr seriös und bringt viele Voraussetzungen mit, die der FC Bayern natürlich auch sucht.
Was ist seine größte Stärke aus deiner Sicht?
Ja, das ist nicht das eine. Also wenn man sieht, diese Spieleröffnung, dieser Diagonalpass, den wir vorhin auch im Video gesehen haben, den spielt er ohne hinzugucken. Er weiß ganz genau, er kann den spielen, er muss gar nicht auf den Ball gucken, er muss auch gar nicht auf den Mitspieler gucken. Er weiß, er kann das, den spielt er blind. Dazu die Zweikampfstärke, wir sehen die Grätschen, auch das Verhalten im Zweikampf mittlerweile, dieser Reifeprozess, da weniger faul zu machen, gerade im Strafraum natürlich. Und das ist alles das, was ein Top-Innenverteidiger braucht. Und ich bleibe dabei, der FC Bayern braucht drei davon.
Und dann gucken wir mal auf ein paar Zahlen, die uns das vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher machen. Da geht es um progressive Pässe. Ja, also Pässe, die viel Raum überbrücken. Da ist er in drei Kategorien die Nummer eins jeweils bei den Top 5 liegen. Ja, also bei den progressiven Pässen pro 90 Minuten ist er vorne. Auch bei der Distanz insgesamt der progressiven Zuspiele und auch bei denen ins letzte Drittel. Also diese Fähigkeiten, die könnte auch ein FC Bayern gebrauchen, wenn man es jetzt mal vergleicht mit der Spieleröffnung von Upamecano. Das ist sicher auch gut, aber da bei Jonathan Tah zumindest sieht man manchmal, dass es vielleicht nicht ganz so gut ist.
Also
Die beste Spieleröffnung von den genannten dreien hat auf jeden Fall Schlotterbeck. Mhm. Und natürlich hat Felix recht, wenn Bayern drei Weltklasse-Innenverteidiger hätte, wäre das das Beste überhaupt. Aber man hat nun mal einen Kim, den müsste man erstmal loswerden. Der kostet auch viel Geld, hat viel Geld gekostet. Und dann ist die Frage, wie es weitergeht. Und da ist eigentlich neben Upamecano und Schlotterbeck der dritte in der Verlosung, Mark Gahey von Crystal Palace.
Ablösefrei?
Der kann ablösefrei wechseln. Ab 1. Januar darf er mit dem verhandeln. Die Bayern werden sich auch da bemühen. Im Endeffekt sind jetzt Upamecano, Schlotterbeck, Gahey in der Verlosung. Im besten Fall für die Bayern würde man Upamecano verlängern zu einem Preis, der nicht übertrieben ist und auch nicht für ein Handgeld, das in Davis-Regionen ist. Man könnte vielleicht den Kim, auch wenn er es im Moment gut macht und sich gut eingefügt hat, verkaufen und den Gahey ablösefrei bekommen. Das wäre das Wunschszenario. Im schlechtesten Fall geht Upamecano, der Gahey geht zu Real Madrid und dann braucht man zwei Schlotterbacks.
Also sind da ist viele sehr Konjunktive
viel,
halt.
Das sehr ist viel
das,
offen,
was Max Eberl jetzt gerade machen muss. Ne?
Genau, sehr viel mit Handgeld zusammen, sehr viel mit Gehalt bei Upamecano.
Will Upamecano denn bleiben?
Ich glaube...
Haust dem einen schon das Glas um. Ne?
Grundsätzlich würde er wollen, aber er hat auch sehr erfahrene Berater mit Lichtsteiner, Sissoko, die viele Klienten haben, unter anderem Dembele beraten. Die sind mit allen Wassern gewaschen und die werden versuchen, schon viel Geld rauszuholen. Man ist wieder in der Situation, dass man relativ spät ist bei einem Spieler, der 26 geht. Bei Alaba war es ähnlich. Bei Alaba hat man dann ein Exempel statuiert und trauert dem vielleicht, ich weiß nicht, ob heute noch, aber hat dem Ganzen lange hinterhergetraut.
Eine Weile hinterhergetraut, ja.
Man muss überlegen, ob man hart bleibt, sagt man, zahlt nicht ein Handgeld in Davis-Regionen, das geschätzt bei 17 Millionen gelegen haben soll. Und lässt ihn dann gehen und dann muss man halt einen neuen holen, der vielleicht nochmal viel mehr Geld kostet. Mhm.
Dieser Spieler aus Crystal Palace, sag nochmal der Name.
Mark Gahey, ich habe es mir extra angehört, kennst wie er den? Selbst ja, seinen Namen ausspricht.
Ist der auf, ist der auf diesem, also, weil ich habe ihn ehrlicherweise noch nie gesehen.
Englischer Nationalspieler. Also,
ja, schon, aber...
Er kann schon
aber,
was.
Ja, aber ist er auf dem Niveau?
Er ist halt ablösefrei. Ja. Er ist ein Top-Innenverteidiger, absolut. Er ist ein Top-Innenverteidiger, der ablösefrei ist. Nico Schlotterbeck hat noch ein Jahr Vertrag. Also sprich, Dortmund wird mit Sicherheit auch zwischen 30 und 50 Millionen aufrufen für das eine Jahr. Mhm. Und für mich, ich habe gestern ein Interview von ihm gesehen, also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er in Dortmund auch eine Ikone werden will. Ja? Weil so wie er doch gesprochen hat...
Da spannen sich deine Gesichtszüge schon wieder.
Krieg schon Glanz in den Augen.
Also er kann ja in Dortmund eine absolute Top...
Sehr gut, Markus, weiter.
Ja, Top-Spieler sein, richtig. Ikone werden... wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, ich finde, dass der Borussia Dortmund an einem Prozess ist. Ja, und er kann ein ganz, ganz wichtiger Baustein in diesem Prozess sein. Und ich glaube, das sind ja die Fragen, die ihn umtreibt. Ja, wie schaut es aus? Wie haben wir irgendwann mal die Möglichkeit, Bayern München seriös anzugreifen? Mhm. Und das sind jetzt einfach alles Fragen, wo Borussia Dortmund beantworten muss. Aber das Paket, Nico Schlotterbeck, wird ja für Bayern schon auch teuer. Ja. Es ist jetzt kein Hertie-Breischlager.
Wenn wir nochmal zum englischen Nationalspieler zurückgehen und damit auch zu Harry Kane, so eine Entwicklung von Harry Kane und die Beziehung untereinander, die kann ja durchaus auch möglicherweise dazu führen, dass man sagt, ja, warum denn nicht? Ja, warum denn zu einem besseren Club in der Premier League gehen? Warum denn nicht gleich
noch? Olise hat mit ihm zusammengespielt. Ja. Also, das sind natürlich schon zwei Spieler, das sind Trumpfkarten, um ihn da zu überzeugen. Und wenn man beide Spieler sich anschaut, wie sich die jetzt in den letzten Monaten entwickelt haben, dann sagt sich vielleicht der Marc Gilly auch, hey, vielleicht wäre ich ja noch besser.
Ja, und die Bayern waren an Schlotterbeck 2022 schon dran, als er, glaube ich, damals von Freiburg gewechselt ist. Nagelsmann wollte ihn unbedingt holen. Da war man im Verein nicht komplett einer Meinung. Jetzt, du hast gesagt, wie er sich entwickelt, Jahr für Jahr, der ist ja noch nicht am Ende. Also die Grenzen nach oben für ihn sind offen. Und in Dortmund, Micky, ich wünsche es dir und euch, dass er da zur Ikone werden will. Aber vielleicht sagt er in 2-3 Jahren, es geht nochmal einen Schritt weiter für ihn.
Das wäre dann ja in 2-3 Jahren. Ne? Da gedulden wir uns noch ein bisschen und nochmal die Logik dieser Sendung ja auch aufnehmend. Also Harry Kane hat ja die Bundesliga attraktiv für englische Spieler gemacht. Dann soll er bitte Gahey zu den Bayern wechseln, dann bleibt Schlotterbeck schön beim BVB, da sind wir doch alle happy, ist doch gut.
Ne? So ist es. Gut, also in 20 Sekunden machen wir hier weiter. Wir sind gleich zurück.
Ich muss ja noch mein Geld loswerden. Ich habe noch zu viel Geld in der Tasche.
So, wir sind zurück beim Doppelpass Bei dieser Abwehrthematik FC Bayern, Gehi, Schlotterbeck, Upamecano. Du hast gesagt, man war schon mal an ihm dran, als Nagelsmann hier Trainer war. Als Nagelsmann dann Bundestrainer wurde, war er erst mal eine Zeit lang nicht unbedingt erste Wahl. Jetzt ist er wieder zurück, auch in der Nationalmannschaft, hat sofort eine große Wichtigkeit. Sind diese Zeiten, du hast diese Elfmeter oder du hast die angesprochen in den Länderspielen, sind die Zeiten vorbei, wo er immer mal wieder ein kleines Ding drin hat, eine kleine Ecke?
Gott, wie will man das bei einem Innenverteidiger endgültig sagen? Die Zeiten sind vorbei. Es wird irgendwann wieder der Tag kommen, wo er einen Elfmeter verursacht. Aber solange es nicht mehr in 3 von 4 Länderspielen ist, ist das schon mal eine Weiterentwicklung, würde ich sagen.
Er hat schon auch an sich gearbeitet, Stefan, auch in der Verletzungspause, auch so körperlich nochmal draufgepackt. Hilft ihm das sehr?
Ja, das hilft ja jedem Spieler. Aber ich glaube, da ist auch Niko Kovac der richtige Trainer, das zu steuern, mitzuführen. Er hat einen Riesensprung gemacht in seiner Entwicklung. Aber ich glaube, dass nicht nur Bayern München an ihm dran ist, sondern es gibt noch andere Clubs, auch in Spanien und in England vor allen Dingen, die auch Interesse haben. Also wir reden hier immer nur Schlotterbeck zu Bayern, ja oder nein. Ich glaube, da ist die Tür für ihn in der Entscheidung sehr weit offen.
Naja, wir haben ja bei Wirtz und bei Woltemade gemerkt, dass es nicht mehr so ist, dass der FC Bayern irgendwie alle guten oder außergewöhnlichen deutschen Spieler automatisch bekommt, sondern dass die eben einen Markt haben, auch woanders. Wir werden das verfolgen, sind aber gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu sagen und wie viele Spenden du eingesammelt hast. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge magst du diese
Aufgaben. Ich mal sagen, ich mache erst die Spenden, dann können wir noch das Dopafon später anknüpfen. Also das Phrasenschwein ist ja schon recht voll geworden heute durch die Wettschulden von Felix und durch
aber nur dadurch.
Das Talent von Markus. Micky, du hast gesagt, du hast noch zu viel in der Tasche, falls du noch was loswerden
willst. Also die Doppelpass-Stammzuschauer Tommy Schmidt und Jakob Lund haben gesagt, die hätten gerne diese Erwin Müller-Handtücher. Ich zahle die jetzt einfach schon mal an dieser Stelle, stellvertretend. Dann ist das schon mal, das ist das auch schon mal erledigt.
Dann gucken wir mal, ob wir da was tun können für die beiden.
Wollen wir natürlich unsere Fans und Gäste, die hier gespendet haben, die Zuschauer zu Wort kommen lassen. Also, gespendet haben Uwe und Loren Kost, die Altenburger Buschis, Angelika und Lothar, VfB Fanclub OFC Sektion Brustring aus Kalf, Maxim und Hans-Dieter Brenner, Hangar 7 Freunde, Alexander und Markus Steinhöfer, Christbaumverkauf Mörsach, ist ja bald wieder soweit, Heiner und René Persner, Marc und Sarah Huberti, Expertenrunde Bucherberg, die habe ich auch gesehen, zahlreich. Der Tim bedankt sich bei Ruth fürs Wochenende. Das bin aber, glaube ich, nicht ich. Ich glaube, damit ist die Frau gemeint, wenn ich richtig informiert bin. Max Bröckel, Bayern-Fraktion Taranda Wald und SGUS Oppenweiler, Hans, Michael und Robert. Vielen Dank für alle Spenden.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und dann noch kurz die Auflösung. Also die Frage, brauchen die Bayern überhaupt Nico Schlotterbeck? Die meisten Fans sagen ja, unbedingt. 2/3 sprechen sich für Schlotterbeck aus. Jetzt bin ich gespannt, was Sie noch am Superfon sagen.
Ob man ihn braucht, muss Kompanie entscheiden. Momentan sehe ich nicht die Notwendigkeit. In der Abwehr hat man mit den Spielern, die vorhanden sind, meiner Meinung nach eine gute Mischung.
Sollte die Vertragsverlängerung mit Upamecano scheitern, ist für mich Schlotterbeck die erste Wahl. Und es hätte schon einen gewissen Charme, die beiden besten Innenverteidiger Deutschlands, Mittal und Schlotterbeck, dann beim FC Bayern zu haben.
Ob die Bayern den Schlotterbeck brauchen oder nicht, hat doch in der Vergangenheit bei dem FC Bayern München nie eine wirkliche Rolle gespielt. Es geht auch darum, den Gegner zu schwächen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn der Schlotterbeck nicht ganz zu teuer ist, dann werden sie ihn den Dortmundern wegkaufen.
Ich finde, so ein Spieler wie Schlotterbeck kann jede Mannschaft gebrauchen und er wird auf jeden Fall Bayern stärker machen.
Wie immer vielen Dank für Ihre Inputs am Dopafon. Ja, er wird den FC Bayern stärker machen. Wir haben das schon mal ein bisschen diskutiert. Siehst du das auch so, Stefan? Würde er die Qualität...
Wenn es dazu kommt, ja.
Ja? Also, dann sage ich, wir kommen langsam zum Ende. Bin erfreut, dass es was zu trinken gibt. Champions League-Woche. Was erwartest du da?
Von Bayern?
Ja.
Den nächsten Sieg. Zu Hause gegen Sieg. Brügge.
Der Lauf geht weiter, ja. Also, wir sind... Wir sind gespannt, wie es da weitergeht in der kommenden Woche, was alles noch auf uns zukommt. Wir freuen uns, dass Sie heute hier zu Gast waren.
Ihr auch. Alle vielen Dank für euren Besuch. Danke. Oh, ich habe dein Bier. Das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Ich möchte mein eigenes, aber dafür stoßen wir zuerst an. Nächste Woche haben wir Horst Held hier. Dankeschön, Markus. Danke euch. Einen schönen Sonntag noch hier bei Sport 1. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Und jetzt gibt's Bundesliga pur, natürlich der Darts und vieles mehr bei Sport 1. Schönen Sonntag noch. Bis nächstes Wochenende. Ciao.